Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 263, heute mit Felix.
Nicht Markus.
Und Felix.
Der richtige Felix.
Und meiner einer. Ich bin Ingo. Ja, genau. Markus wollte eigentlich und hat dann doch kurz vorher leider abgesagt. Aber wir arbeiten hart dran. Dass es nächstes Mal vielleicht wieder klappt. Das ja, hatte ich schon sehr groß viel angekündigt. Ja, hatte ich extra mal studiert.
Ach, aber wir haben ja schon gesagt, was wir vor einer Woche mal erst mal studiert haben, da erinnert sich eh niemand dran.
Ja,
das Internet bewegt so. Sich so schnell.
Ja. Ja, dreimal sich umgedreht und schon ist wieder irgendwas mit McAfee passiert oder so, ne?
Mhm. Ja. Nee, was? Dreimal umgedreht und schon ist der BR fertig.
Auch das? Ja. Genau. Sozusagen Blast from the Past wolltest du, ja?
Ja, genau.
Ja, okay. Gut. Ja, jetzt endlich.
Das ist so toll, die haben den BR wirklich fertig gemacht, wo man den wirklich am allerwenigsten benutzen kann.
Nee, ich glaube, das ist total, das ist perfekt so, also erstens ist er ja noch nicht eröffnet, sondern erst am 31.10. Es sind noch ein paar Tage, aber ich glaube, was Besseres hätte einfach nicht passieren können. Also der ist fertig und keiner fliegt, weil da kann er auch schon nicht so klein sein und man muss sich irgendwie
kann auch nicht klein sein, das gehen. Stimmt.
Ja, und selbst wenn mal irgendwas schief geht, ist egal, es sind ja nicht so viele Leute da, es passiert nicht ganz so viel. Wenn die jetzt mal 10 Minuten länger brauchen irgendwo, hey Mann, ist ja egal. Und von dem her ist es doch perfekt. Also was Besseres hätte im BR noch gar nicht passieren
können. Das ist auch so gut. Die machen auch keine Einweihungsfeier, weil es ja Corona, können wir nie machen, ja?
Ja.
Also nee, nicht keine Einweihungsfeier, weil es einfach super peinlich ist, sondern einfach keine Einweihungsfeier, weil wir andere Gründe haben.
Naja, ich glaube, der Chef hat schon gesagt, das ist auch weil so peinlich und man sollte sich ein bisschen schämen und deswegen machen wir keine große Party, aber ja, mein Gott, irgendeinen Grund wird es schon immer geben.
Mhm. Die Leute finden immer was, ja.
Ja. Genau.
Naja, aber das fand ich auf jeden Fall eine tolle News, das endlich abgeschlossen und keiner weiß, es ist auch eher so ein Quantenflughafen, keiner weiß, ob man wirklich da ist, ob man drauf fliegen kann, weil es nicht geht.
Ja, halt
und du kannst auch nicht nachgucken.
Ja, aktuell ist halt auch echt egal, ob da ein Flughafen ist oder nicht, weil es fliegt eh niemand.
Ja, das ist halt super.
Zu Weihnachten kommen bestimmt aber so ein paar Leute.
So. Ja, die Situation gerade ist ja auch ein bisschen, man weiß ja nicht, ob man jetzt noch rausgehen darf oder nicht, wie es morgen aussieht.
Ja. Wir hatten eine schöne Zeit draußen.
Ja, aber ich kriege jetzt bald Glasfaser, also das Leerrohr liegt jetzt schon im Gebäude, ja, es kann nicht mehr lange dauern, von dem her brauche ich dann auch nicht mehr rausgehen. Ja.
Perfekt, kannst einfach alles durch die Glasfaser machen. Ja.
Genau, Amazon liefert Pakete quasi bis vor die Haustür,
durchs Glasfaser.
Schnelles Internet und was brauchen wir sonst noch?
Ja? Das stimmt, das reicht ja eigentlich auch.
Ich kann meine eigenen Gemüse anbauen im Garten. Ich habe einen Brunnen, der ist 100 Meter tief. Was soll sein? Ich brauche auch nicht mehr rausgehen.
Das stimmt, ja.
Also
reicht. Gut. Habt ihr jetzt Hühner eigentlich?
Nee.
Das braucht ihr.
Ja.
Für die Eier, für das Eiweiß.
Ja. Genau. Ja. Auch für die Schweineställe und so. Das ist alles da, wenn man mal. Also wenn alles hart auf hart kommt, kann man hier selbst
Versorgung
machen.
Kann man Hühner und Schweine auch per Amazon bestellen.
Ja, genau. Moment, lass mich das mal überprüfen.
Aber bitte noch fertige, also noch die noch ganz sind, nicht die schon kaputt sind.
Na, aber gerade haben doch die Schweinemester sowieso die Probleme, dass sie die Schweine nicht loswerden. Da kann man bestimmt gerade billig irgendwelche abnehmen. Ja, ist die Frage, ob man die noch weiter, also ob die normal lebensfähig sind oder ob man die wirklich einfach nur noch zum Schlachten bringen kann.
Achso, du meinst, dass sie durch sind oder was?
Naja, so Säue, die einfach nur zum Schlachten aufgezogen wurden und sonst nix. Weißt du nicht, ob die noch normal lebensfähig sind außerhalb.
Ich denke, das Problem ist eher.
Achso, du meinst, wenn die wirklich keinen Stall haben?
Ja, ja.
Ah, das glaube ich nicht. Die sind durch.
Ich denke eher, das Problem ist, wie bekommst du dieses Schwein durch die Glasfaser? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Und vor allem, wie kriegt man die gefüttert, ohne rauszugehen, ne? Das ist schon.
Ja.
Aber ich habe jetzt tatsächlich, ich habe am Wochenende Glasfaser bis zum Schweinestall gelegt.
Aber also, brauchen die Schweine auch Internet? Oder also, wie ist das?
So weit bin ich noch nicht. Aber auf jeden Fall liegt das Glasfaser jetzt schon mal bis zum Schweinestall. Ich weiß auch nicht,
was ich da mache.
Aber ich meine, weißt du, haben ist besser als brauchen.
Aber also, Glasfaser beim Schweinestall ist eins von den Sachen, wo ich sage, ach naja, die könnten auch WLAN haben, oder? Ich meine, wenn das da hinten nicht so stark ist, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Netflix können ja trotzdem mal gucken.
Ja, aber weißt du, du willst ja ganz hinten auf dem Grundstück auch
Du musst
WLAN
vielleicht
haben.
Mal dazu sagen, wie weit ganz hinten bei dir ist, weil das ist ja schon weiter, als man jetzt so spontan denken würde.
Ja, also man muss sich vorstellen, das sind so 5000 Quadratmeter, die wir haben. Und dahinter dran hängt nochmal ein Hektar. Von dem her ist es jetzt nicht wirklich nicht klein. Also ich habe tatsächlich Glasfaser auf dem Hof verlegt. Jetzt, nachdem wir ja auch demnächst hoffentlich Glasfaser ins Haus kriegen, da habe ich gedacht, dann müssen wir ja auch schon bis, wenn man das WLAN auch hinten haben will, irgendwie, ja, da dann auch mal noch einen Switch hinstellen und alles. Und dann habe ich einfach
ja,
Glasfaser.
Klar. Das ist wichtig.
Kabel verbuddelt.
Ja. Hattest du da nicht Richtfunk erst hingeschossen?
Ja, ja, na klar, aber man will ja weiter.
Das reicht uns nicht.
Nee.
Das ist auch Richtfunk viel zu langsam.
Ja.
Dieses
wie gesagt, wenn die Schweine mal alle drei auf ihren Handys Netflix anmachen, dann reicht das nicht mehr.
ja, sehr komplizierte Geschichte. Nee, aber ich habe einen Graben buddeln lassen, um Abwasser in dieses Nebengebäude zu legen sozusagen. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, wenn der Graben jetzt schon mal auf ist, dann kann ich da jetzt auch noch Kabel reinschmeißen. Und dann habe ich Stromkabel und Telefonkabel und Netzwerkkabel und Glasfaserkabel und alles reingeschmissen.
Und, alles, was noch so rumgelegen hat.
Und musste dann sozusagen nur noch 15 Meter selber alleine buddeln. Das krieg ich dann hin.
Ach, du musst aber noch machen.
Ja, ja, ja.
Ingo, 15 Meter, sind ganz viele Meter.
Ja, das kriege ich.
Sind das so ungefähr 15? Ganz viele,
ja.
15 Meter?
15 mal 1 Meter. Und wenn du mal einen Meter gebuddelt hast, dann weißt du, was du getan
hast.
Ja,
ich habe am Wochenende schon noch 2 Meter gebuddelt. Das war schon. Oder man leiht sich, man ist ja auf dem Dorf, man kann sich auch so Bagger ausleihen und dann selber baggern.
Ja, jeder zweite Grundstück hat einen Bagger, weiß ich.
Das ist. Ist es, wir haben das vor ein paar Wochen mal gemacht, Bagger ausgeliehen und gebaggert, ist schon ein bisschen cool. Aber braucht eine Weile, bis man da reinkommt.
Ich glaube, wir müssen weitermachen, wir sind etwas abgeschwiffen.
Ein bisschen, ja, genau. Blast from the Past, der eine Felix wollte noch über ARM reden.
Hier, wir haben irgendwie nicht drüber gesprochen, aber dieses Nvidia hat einfach dieses ARM gekauft. Ich glaube
ja,
nicht.
Die haben viel gekauft.
Die haben alles
in letzter
gekauft.
Zeit Nvidia alles gekauft. Die haben Cumulus Linux gekauft, die haben Mellanox gekauft und die haben ARM gekauft. Ich glaube, Softbank ist ARM gerade so wieder losgeworden, ohne Verlust zu machen.
Echt? Ich habe gedacht, die haben voll die fetten Cashmoneys dafür.
Nee. Softbank hat ja auch ein paar Probleme, die haben sich ein bisschen verspekuliert. Und die sind so mit plus minus null aus dieser ARM-Geschichte rausgekommen. Ich meine, da Nvidia ja auch selber ARM-Chips gebaut hat und so, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ist jetzt, ja gut, ARM ist ja, die kommen aus England, ne? Oder aus Großbritannien irgendwo.
Genau, Großbritannien.
Britischer Chip-Designer. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe mal nicht, dass Nvidia da jetzt dann anderen Leuten irgendwie Steine in den Weg legt und irgendwie zuerst auf irgendwas zugreifen will und die anderen da nicht lässt. Ist ein bisschen delikat, sagen wir so, da wie gesagt Nvidia schon lange selber ARM-Chips baut. Hoffen wir mal, dass das keine Probleme gibt. Und wenn es Probleme gibt, dann müssen wir uns halt alle auf RISC-V stürzen. Also es
hilft ja alles nichts.
Hilft nichts, dann also wenn Europa jetzt schon mal sein Chip-Design Lizenz-Dingi sich einfach wieder mal aus dem ARM aus dem Arm nehmen lässt.
Ja, ich habe gedacht, wir schaffen es komplett ohne Arme. Wir haben es leider nicht.
Nee, natürlich nicht.
Da können wir noch sagen, für Softbank ist es besser Arm dran als Arm ab. So, jetzt sind wir durch die Sand.
Ja, aber ist jetzt Arm weg für Softbank und das ist gar nicht mal so gut.
Je nachdem. Mhm. Also für die war es dann wohl andersrum, das Sprichwort richtig.
Ja.
Besser Arm ab als Arm dran.
Gucken wir mal. Wie gesagt, ich meine, wenn Nvidia da irgendwelche blöden Sachen dreht, kann man nur hoffen, dass sich dann
RISC-V fertig ist, oder was?
Ja, dass RISC-V vielleicht ein bisschen noch mehr Pushes kriegt. Ist nicht jetzt auch irgendein EU-Projekt oder sowas Geld in RISC-V steckt? War nicht irgendwas?
Ich meine,
die EU steckt
so
Geld
EU
in viele Sachen. Das ist
so viele Sachen.
Ja. Ja, gucken wir mal. Also hat so ein bisschen Geschmäckle, ne? Wenn man so schön sagt, da unten da, bei euch da. Da im
Dixler. Ja, genau, da. Bei uns.
Da, euch da, da unten.
Ja, so
da,
in bei Wolfsburg
Stuttgrad.
Wolfsburg Stuttgrad, genau. Ja. Nicht ganz so weit unten.
Na, ich weiß nicht, sagen das die.
Nee.
Die Schweizer da, die Nordschweizer. Nicht
nee.
Auch sowas, die sagen doch ähnliche Sachen, die reden doch
ja,
so ähnlich.
Ja, die reden auch komisch, aber
anders.
Anders komisch.
Anders. Anders.
Anders da.
Anders.
Anders da. Okay.
Gut. Schön.
Ja, aber jetzt haben wir drüber geredet, wenn wir nicht schon vorher drüber geredet haben. Also ich fand eher spannender tatsächlich die Geschichte, dass sie Mellanox und Cumulus Linux gekauft haben. Aber auch da, ich meine, Cumulus läuft auf vielen Switches, da hoffen wir mal nicht, dass sie dann Deals machen, dass sie nur noch auf Mellanox laufen. Also, ja, Nvidia hat sich da ganz schön zusammengekauft in letzter Zeit. Gucken wir mal. Gut.
Gut.
Kommen wir zum Toten der Woche.
Mhm.
Damit wir hier mal ein bisschen zackig-zackig und nicht so viel abschweifen.
Bisschen zackig-zackig, weil wir haben doch keine Zeit.
Hast du deine Tastenkombination gedrückt?
Yep. Das ist hier schon ins Blut.
Ich hab noch einen Blast from the Past. Hab ich noch?
Ey, wir können nicht wieder zurück, Mann. Das geht nicht.
Sorry. Doch,
dann
ich kann das.
Du nacheditieren.
Ich kann das. Also eigentlich hat uns oder mehrere Leute haben uns angedingst, dass unser Kommentarsystem nicht mehr tut und es tut immer noch nicht, es tut mir leid, ich bin nicht dazu gekommen, es zu fixen. Ich versuche es jetzt während der Sendung zu fixen, okay?
Das funktioniert immer wunderbar, da haben wir nur gute Erfahrungen mit.
Ihr könnt ja jetzt über die ganzen vielen Toten der Woche reden, von denen ich sowieso keine Ahnung habe. Aber ja. Während ich versuche, hier meinen DHCP-Server zu fixen, warum der dem keine Adresse gibt, dem der Sack.
Das ist echt traurig,
ja.
Ingo.
Vielleicht ist Tote der Woche. Soll ich nochmal das Dings machen?
Ja. Jetzt drück. Ja.
Okay, dann mach ich
nochmal. Tote der Woche. Hier, erster Tote der Woche ist der DHCP-Server von Ingo. Warum auch immer. Dann,
ja.
Skip. DHCP nächster Tote der Woche.
Von Ingo.
Hier,
deswegen
iPod.
Keine Kommentare. So, ich hab's mal hier geschrieben.
Ja, genau. Also es ist ein DNS-Mask und ich weiß gerade nicht, warum er in diesem Subnetz keine IP-Adressen verteilt. Das ist ja immer so, ja, ist es meistens DNS, manchmal ist DHCP. Irgendwie, keine Ahnung, kommen halt die DHCP-Abfragen nicht zurück. Also,
hast mal versucht, an- und auszuschalten.
Have you tried turned off and on again? Ja, habe ich.
Das ist eingesteckt.
Ja. Virtuell.
Hast du versucht, einen
virtuellen Switch ist eingesteckt. In der Bridge.
Das sagst du so, aber hast du mal nachgeguckt, ob das virtuelle Kabel auch wirklich drin hängt?
Hat das virtuelle Kabel vielleicht einen Wackelkontakt?
Ja, einen virtuellen Wackelkontakt.
ich bin leider noch nicht der OpenVSwitch-Experte. Ich benutze da tatsächlich OpenVSwitch.
Ja, das kommt davon, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich tut.
Genau.
Gar nicht mal so gut.
Und das sind verschiedene VLANs und dieses DHCP-Server ist für verschiedene VLANs zuständig und in dem einen funktioniert's denke ich mal. Zumindest gab es da keine Probleme.
Unter dem anderen. Ja, aber vielleicht hast du es nicht neu gestartet bis jetzt und alle haben halt einfach ihre IP-Adresse und hoffen darauf, dass die immer noch da ist.
Nee, die läuft nach 2 Tagen ab. Also das.
Ja, die läuft nach 2 Tagen ab, aber was passiert, wenn die nicht wenn die es neu haben wollen, aber dann sagt keiner eine Antwort? Dann sagen die wahrscheinlich, ja gut, dann behalte ich die jetzt.
Nee, verliere ich die.
Versuch mal, einen anderen neu zu starten. Irgendwas Wichtiges.
Ja, genau.
Dann hast du wenigstens einen Grund, den Kram zu fixen.
Tote der Woche. iPod.
Okay, mehr Tote. iPod.
Hier. Mehr Tote, genau. Die iPods. iPod Support ist offiziell fertig. Aber irgendwie ein bisschen komisch, weil
das?
Ja, irgendwie gibt es keine iPods mehr. Also es gab ja diese iPod Shuffle und diesen iPod Classic, der ja noch eine Festplatte drin hatte und so. Aber irgendwie der iPod Nano scheint wohl irgendwie ein anderes Ding zu sein. Der bleibt wohl, den gibt es irgendwie dann immer noch. Aber das scheint irgendwie andere Technik zu sein als all die anderen iPods. Verstehe ich auch nicht so ganz.
Also, okay, du hast es auch so erklärt, dass ich habe keine Ahnung, ob es jetzt noch einen gibt oder nicht.
Aber es gibt hier iPod Nano 7. Generation, late 2012, genau. Ist auch Vintage.
Ach so, also sie sind Vintage, aber sie sind noch nicht ganz tot.
Nee, Vintage heißt tot, oder?
Ja, was jetzt?
Nicht.
Ja, eigentlich schon,
nee, warte
ja.
mal, es gibt Nee, es gibt Vintage Products und Obsolete Products und
keine Ahnung.
Wir sehen, habe ich keine Ahnung. Was ist denn das? Warum? Das ist so, wie wenn du zum Starbucks gehst und sagst, ich hätte gerne einen kleinen Kaffee. So, nee, gibt keinen kleinen Kaffee bei uns. Gibt nur
Vintage oder Obsolet.
Medium oder so und Obsolet Kaffee.
Also und ich hab noch so einen alten iPod 3. Generation oder sowas, glaube ich. Also
hat eine Festplatte.
Ja, eine Festplatte.
Dann ist der
so ein Classic.
Eins von den schlechten Sachen auf jeden Fall.
Ja, aber er hat schon ein Farbdisplay. Also es muss so 2004 gewesen sein. So. Wenn ich den so durchklicke, sah der so aus. Ja.
Kannst du da die Festplatte gegen SSD eintauschen? Oder geht es gar nicht?
Nee, das ist ja jetzt out of. Und darum kannst du ja keine Ersatzteile mehr und nichts mehr.
Ja, aber kannst du eine SSD trotzdem reindrücken, weil es ja nur eine HDD drin. Oder ist sie irgendwie reingeschmolzen?
Das ist bestimmt.
Ich meine, die Leute, die ein iPod brauchen, haben mittlerweile eine Smartwatch oder so und hören die Sachen da drauf. Keine Ahnung. Ist ja heutzutage.
Ja, ich weiß auch nicht.
Smartphone. Und da kannst du auch. Dann kaufst du dir zur Not ein Smartphone und machst den Mobilfunkvertrag nicht an oder so. Keine Ahnung. Gibt wahrscheinlich einfach keinen Grund mehr.
Ist mir auch nicht so ganz klar, wer heute noch groß irgendwie so einen reinen MP3-Player sich kaufen würde.
Ne, nicht neu kaufen, aber man hat eigentlich noch einen. Zum Beispiel bei uns benutzen wir den MP3-Player. Ich habe so einen, wie heißt es, so einen Sun Clip Plus oder so. Clip Plus von Sun. Scheiße, wie heißt das? SunDisk, Sansa Clip Plus. Das ist so ein ganz kleiner MP3-Player, den kannst du dir dann an dein T-Shirt klippen und dann kannst du damit joggen gehen zum Beispiel. Und der ist halt kleiner als ein Handy.
Ja, aber
das ist ein Grund, warum man den haben könnte.
Ja, aber das ist ja das, was der Ingo gesagt hat. Die Leute haben heute irgendwie ihre mobile Uhr und da kannst du ja auch dann irgendwie, die kannst du dann ja auch pairen mit deinen Bluetooth-Kopfhörern und so und dann hast du da die Musik drauf, beziehungsweise wenn du eine teure hast, hast du da sogar eine SIM drin und dann kannst du irgendwie über, was weiß ich, Spotify oder was die jungen Leute halt so benutzen, kannst du dann Musik hören.
Nee, keine Ahnung, Smartwatch, ich glaube, das überspringe ich einfach, die Generation.
Ja, okay, dann mach mal.
Ich glaube, das klappt nicht, aber.
Ich glaube schon. Also solange Smartwatches nicht irgendwie einen Monat halten, will ich keins, so.
Also meine hält einen Monat.
Das ist keine Smartwatch.
Doch.
Nee, die Definition von Smartwatch ist, dass jemand an der Hand leer geht.
Nee,
ist klar.
Nee. Also meine ist eine Smartwatch und die hält einen Monat.
Hat die auch UMTS drin?
Nee.
Tja.
Deswegen ist es trotzdem eine Smartwatch.
Das sagst du so?
Ja, sag ich so. Das ist halt so eine MS Fit Bip.
Fitbip.
So mich mal.
Kann man die auch gar nicht mehr kaufen, oder?
Doch, da gibt es wieder neue Versionen. Ist ja von Xiaomi. Und da gibt es halt Versionen und die hält, also frag mich nicht.
Aber das ist doch keines,
lad die maximal einmal im Monat. Mehr ist es nicht.
Und aber ich das, mein, ist doch, das ist doch dieses kleine, diese kleine, ganz kleine Uhr, die aber nur die Uhrzeit anzeigen kann und noch irgendwie dein Zeug tracken kann. Aber die kann doch nicht per Bluetooth dann MP3s abspielen oder so, oder?
Nee, selber, nee, also sie spielt keine MP3s ab. Du kannst zwar dein Telefon damit steuern, die hat einen Schrittzähler drin, zeigt die Uhrzeit an.
Nee, das ist nur ein Fitness-Tracker, das ist doch keine Smartwatch. Natürlich, da muss man jetzt aber schon mal einen Unterschied machen, oder?
Hä? Warum? Muss eine Smartwatch selber Audio abspielen?
Das hatten wir doch gerade gehabt, oder? Dass ich genau das machen soll. Go! Alter! Also für mich ist alles, was quasi so ein passiver Sensor ist und vielleicht noch ein Aktor für dein Handy, ist ein Tracker, so ein Fitness-Tracker oder was auch immer Tracker und Sachen, die halt irgendwie smart sind und quasi nach einem Tag leer sind, das sind für mich Smartwatches.
Aha, die müssen nach einem Tag leer sein, sonst ist für dich keine Smartwatch.
Haben wir doch gerade gesagt.
Ja, wenn du das meinst.
Nee, auf jeden Fall, das eine sind für mich Tracker, Fitness-Tracker oder irgendwas Tracker und keine Smartwatches. Aber, weil so ein Fitness-Tracker kann ich mir schon vorstellen zu tragen, was ja wie eine Uhr. Aber diese anderen Dinger, die halt so groß sind und die man die ganze Zeit laden muss, die finde ich nicht gut. Und das war eigentlich, was ich meinte. Nicht?
Ja, doch, finde ich.
Jedenfalls, wie ich darauf gekommen bin, ich habe für mein Sansa Clip Plus habe ich eine alternative Firmware installiert und das ist super cool. Dann hast du da verschiedene Skins für dein
NixOS installieren oder?
Nee, das kannst du nicht, aber du kannst es von NixOS installieren, weil ich die Software paketiert habe, um es zu machen. Nee, kann ich leider nichts installieren, weil es hat irgendwie 8 Megahertz oder so. Und,
tja, das.
Also vom Festplattenplatz wird es reichen, weil es sind ja 4 Gigabyte oder so, aber dann der Rest passt nicht ganz.
Tja, ist dann einfach super langsam, aber es geht schon.
Glaube ich nicht. Es ist bestimmt auch so ein komische CPU-Dings.
Ja, es ist bestimmt nicht spaßig, aber. Ich meine. So rein theoretisch? Nicht.
Kannst, glaube ich, Doom drauf installieren, das funktioniert ja.
Ja, eben, sag ich ja. Bestimmt über
WebAssembly. Das reicht ja auch,
der Boss. So. Ja. Hm? Finde ich gut.
Ja, cool. So, also, warte hier. Jetzt hier noch ein Link dazu, Rockbox.
Und die Dinger kann man immer noch, die kann man immer noch neu kaufen. Das ist immer noch so MP3-Player.
Die kann man
kaufen.
Ja, die kannst du noch neu kaufen. Kostet 30 Euro oder so. $30, nicht Euro. Das war's.
Jetzt kannst du in
aber es gibt solche Dinger noch, ja.
Kannst bestimmt irgendwie direkt von China selber importieren für einen Fünfer oder so.
Ja, das denke ich auch. Aber dann musst du halt schauen, was.
Er muss es selber schauen, ja, und das ist natürlich doof. Das schon.
Ja, so, weil keiner kann mehr gucken.
Ich glaube, dieses Rockbox hatte ich auch mal auf einen iPod installiert.
Ja, das gibt schon doch. Aber auf dem Teil ist es wirklich, da macht es tatsächlich die Firmware besser. Bei einem anderen Ding weiß ich nicht, ob es dann wirklich besser wird. Aber da, Tasche.
Keine Ahnung, es ist lange
her. Lang ist es her, genau. Also 2004 oder sowas ist Rockbox.
Ja. Die Webseite sieht auch schon ein bisschen.
Ja, so sieht die Webseite auch aus.
Ist halt ein so altes 2004. Forum.
Ja, aber ich meine, wenn es noch funktioniert.
Altes Media-Wiki, ja.
Wenn es geht, geht's, genau.
Oder nee, Doku-Wiki ist.
Einfach nie updaten, das ist schon wichtig.
Genau, aber für Rockbox, das wird irgendwie immer noch weiterentwickelt. Und das ist quasi dieser eine Typ.
Ja, ne.
Und
also ich sage,
macht halt irgendwelchen Kram.
Gibt halt keinen Grund, da ein Update zu machen.
Hier, und 2019 haben sie moved iPod Classic to Stable.
Ja,
das ist schön. 2015 Rockbox 3.15 released. Alles nice. Schön. Machen wir weiter.
Was ist sonst noch gestorben?
Ja. Amazfit Bip.
Genau. Was ist gestorben? Iodine. Ach so. Ah, ja. Wieder so ein Mozilla-Ding. Mozilla stellt
alles ja, ja. Ich wollte es nur sagen, weil die ganze Zeit ja, also wir haben ja quasi jede Sendung irgendwas gehabt, wo von Mozilla irgendwas gestorben ist. Und diesmal ist es Iodine. Iodide, sorry. Dide. Und zwar war das zum Erstellen von interaktiven Datendiagrammen mit JavaScript, CSS und HTML sowie Python. Und das wird dich nicht mehr weiterentwickelt.
Hm. Tja.
Und was hat man genau damit gemacht?
Ist so ein Data Science Tool gewesen. Also du hast quasi irgendwie so ein Blob Daten und dann konntest du mit diesem Tool interaktiv irgendwelche Graphen davon erzeugen. Mit Jupyter Notebook. Es hat quasi darauf aufgebaut. Und fanden die Leute wohl cool oder so. Und jetzt leider vorbei. Das heißt, das war's. Oder es wird Open Source wird an die Open Source Community gegeben oder so. Vielleicht kommt es auch auf dem Open Apache Graveyard, wer weiß.
Ja, und dann passiert irgendwie nichts mehr. Vermutlich. Und
dann ist fertig.
Wie das halt leider häufig so ist. Ja, schade. Das war halt. Dann hier.
Alles geht irgendwie kaputt.
Etwas, was nicht so schade ist, dass es wohl nicht mehr gibt. Würde ich jetzt einfach mal so. Oder vermisst das jemand von euch?
Jetzt so.
Ja, vermisst du es?
Das nie benutzt, keine Ahnung.
Ja?
Nee.
Macfu, vermisst du es?
Nee. Also ich weiß nicht. Nee. Also es fühlt sich nicht so an, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen so wie Facebook selber quasi, wenn die quasi ankündigen, dass sie jetzt bald nicht mehr in Europa sind. So, oh nein, schrecklich, könnt ihr ein bisschen schneller machen. Tja. Jetzt ist es wohl so weit, dass jetzt hier bei Farmville, wenn du dein Feld noch, du kannst dein Feld noch ein letztes Mal bestellen und dann.
Oh no. Bis wann muss ich das tun?
31. Dezember.
Ah ja, keine Lust, so schade, da kann ich leider nicht.
Das E-Winter. Da geht ja auch gar nichts.
Ja, da läuft ja auch nichts. Da wächst ja auch nichts im Winter. Ja, das ist echt traurig, dass dieses Farmville. Jetzt muss nur noch dieses Facebook Geld schließen oder? Und dann.
Dann haben wir es geschafft.
Dann sind wir endlich fertig.
Alles los. Schön, ja.
Schön. Gut, was ist sonst noch gestorben?
Chrome Web Store Payments. Das ist auch eins von diesen Features, die wir auf jeden Fall alle schon ausprobiert haben. Nämlich für Plugin, für Add-ons bei Chrome Geld zu bezahlen. Das haben alle schon ausprobiert.
Ich habe da immer so Farmville-Clicker-Dinger-Bots gekauft. Mit Chrome Web Store Payments.
Ja, natürlich. Ja, nein. Immer hast du es nicht direkt an Zynga gegeben, sondern per Umwege.
Ja, natürlich.
Musstest du dann auch für 1000 Klicks bezahlen? Oder so?
Ja, irgendwie so.
Autoklicker.
So ein Autoklicker, und den habe ich mir dann im Chrome Web Store habe ich mir dann den Autoklicker gekauft.
Das ist ja schon nice.
Und bist reich dadurch geworden?
Nein.
Jetzt wird halt seine Farm geschlossen, das ist ein bisschen problematisch.
Ja, ich habe jetzt gedacht, ich mache hier so eine Farm auf, die ich dann mal an meine Kinder weitergeben kann und so. Und jetzt sagen die machen meine Farm
genau,
zu.
Genau, die Farm will Farm, die ich weiter vererbe.
Ich habe das.
Und mein Cousin bekommt meine Farmwell Farm. Oh nein, wir sind nur noch bis zum 31. Dezember.
So traurig.
Ich frage mich, ob das in irgendwelchen quasi Todes, wie heißen diese Todespapieren drinsteht.
Will,
ja, die Farm.
Also
ja, dem letzten.
Ich wollte gerade sagen Lebenslauf, aber Lebenslauf ist es nicht.
Nee, das ist nicht.
Ein Testament.
Testament, genau. Ob im Testament drinsteht, wer dann quasi die Farmwell-Farm bekommt, würde ich jetzt gerne wissen. Und die Frage ist, ob da der Facebook-Account dann mit dranhängt oder wie das getrennt wird. Ja. Quasi, wenn du jemanden deinen Facebook-Account vermachst, aber jemand anderes deine Farmwell-Farm. Tja.
Ja.
Wie ist das geregelt? Wie wird dann das gemacht? Das würde ich jetzt gerne wissen.
Das musst du bei Mr. Facebook musst du das fragen. Denn,
Bevor die noch, also solange die noch in Europa sind, meinst du?
Solange die noch mit dir sprechen müssen.
Gut, guter Punkt. Ja. Solange die noch europäisch sprechen. Ja.
Genau.
So, ich glaube, das war's mit dem Totenrecht.
Genau.
Ein Untoter mal wieder. Wie oft hatten wir die schon als Toten und Untoten? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber wir senden ja schon ein bisschen länger und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es mindestens schon zweimal hatten. Also, und zwar das
das Linux-Journal. Und ich muss sagen,
da ist es wieder.
Fair enough, weil ein Journal, was halt das Linux-Journal ist, wärst du ganz schön doof, wenn du das den Namen nicht wieder weiterverwendest, oder? Ich meine, das hat ein guter Name, das ist halt irgendwie jetzt nicht sonderlich kreativ, aber du weißt halt, um was es geht. Es geht halt um Linux.
Und es ist halt so ein Journal.
Und ist halt so ein Journal. Also,
ja, stimmt. Du erwartest da Linux-Sachen in dem Linux-Journal, nicht Windows-Sachen. Ist nicht das Windows-Journal.
Genau. Und
nicht das Systemd-Journal.
Wenn wir, eigentlich müsste ja das GNU-Linux-Journal sein, ne? Ganz offiziell.
Ja, genau.
Da muss man aufpassen.
Ganz offiziell. GNU/Linux-Journal.
GNU/Linux-Journal.
Oder GNU+Linux-Journal.
Ja. Ja, aber ist doch toll. Ich finde das toll, dass es wieder ein Linux-Journal gibt.
Ach, natürlich. Sollte immer mehr Linux-Journale geben, die halt nicht Linux-Journal heißen, sondern was gibt's noch? Linux.
Linux Plus-Journal
oder so.
Linux Tech Tips oder so.
Ja, genau. Linux Tech Tips. Es gibt noch das Linux Magazin.
Ja, aber das ist ein anderes.
Ja.
Sind die nicht auch pleite gegangen schon mal? Das hört sich ja auch nach so einer Sache an, die die ganze Zeit pleite geht.
Nee, sind zwar schon ein paar Mal verkauft worden, aber.
Die sind immer verkauft worden, genau. Also Linux Journal ist pleite gegangen und Linux Magazin ist immer verkauft worden. So war das.
Gut.
Ja. Aber jetzt ist es wieder da. Text. Jetzt haben wir. Ja, jetzt ist es wieder da.
Könnt ihr wieder lesen.
Wir lesen das Print nur oder ist es Sachen. Nur digital?
Es war letztes Mal war es nur digital, keine Ahnung. Solange es nicht ein paar mehr Monate überlebt, gucke ich mir das sowieso nicht an.
Ja, aber Ingo, dann bist du ja Teil des Problems, wenn du das jetzt nicht unterstützt, stimmt. Dann.
Aber ich lese das Linux Magazin. Also ich meine, ich kann ja nicht alles bestimmen.
Ja, ich sehe schon. Na gut. Ja. Dann weiter im Text. John McAfee. Genau.
Ach, der Film, Gott sei
leider
Dank.
Immer noch nicht da, aber hier, sie haben ihn festgenommen wegen Tax Evasion Charges.
Und nicht,
Fraud.
Weil er einen String über seinem Gesicht hatte.
das war
davor, oder?
Deswegen haben sie ihn irgendwie auch festgenommen und dann aber irgendwie
aber
glaub,
nur,
wieder freigelassen.
Aber nur, das war in, genau, da hat er den irgendwie 20 Euro in die Hosentasche gesteckt und dann durfte er auch wieder gehen.
Genau.
Das war in München, glaube ich, sogar.
Ja, das sind diese Deutschen, dann lassen sie ihn einfach wieder frei. Die Spanier haben das irgendwie ein bisschen anders gesehen. Die haben den in Barcelona festgenommen und gesagt, weil da gibt es wohl irgendwie vom IRS gibt es so ein
Haftbefehl.
Haftbefehl, genau. Der Rapper.
Ingo kennt alle
der deutsche Rapper.
Alle Rapper kennt Ingo.
Gegen ihn, wegen Fraud und weil er wohl Steuern hinterzogen hat.
Ach Mann.
Und er hat ja da eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht, viele dieser Initial Coin Offerings, als dieses Bitcoin noch so ein Hype war, mitgemacht und irgendwie da halt seinen Namen hergegeben. Und natürlich, wie könnte es anders sein, vieles davon war irgendwie auch ein bisschen Betrug.
Was? Wie das auch Betrug?
Wie heißt das auf Deutsch? Allegedly?
Ja.
Ist halt nicht bewiesen.
Naja. Vorwurfsvoll oder?
Nee.
Es wird ihm vorgeworfen.
Es wird ihm vorgeworfen, genau. Ist halt irgendwie, er ist noch nicht deswegen verklagt worden, aber es ist auch irgendwie. Ich meine.
Nicht dafür nicht verklagt worden.
Er ist auch nicht dafür. Ich sag mal so, wenn er dafür verklagt wird und niemand wäre so wirklich überrascht.
Mhm, also man. Das stimmt, ja.
Man könnte schon damit rechnen. Und
ja, also er hat dafür. Ja.
Ja, ich finde das gut, dass er was macht. Der Film ist ja immer noch nicht da. Das heißt, er muss hier natürlich. Vielleicht haben sie einfach noch nicht genug Material. Das heißt, er liefert hier einfach noch nach.
Also schon allein die Szene, wo in seinem Garten unter dieser Box sich versteckt, das reicht für einen kompletten Film.
In Belize. Ja. Naja.
Das Wort ist übrigens angeblich, sagt zumindest dieses Google.
Ja, das passt.
Oder mutmaßlich. Mutmaßlich wäre auch noch so eine Option. Aber ja.
Passiert,
ich glaube nicht, dass jemand groß McAfee überrascht wäre. Ja, in McAfee-Land. Ja, und jetzt wird er wohl an die Amis ausgeliefert.
Ach Mann, ey.
Mal schauen.
Das ist nix.
Da noch was Lustiges passiert. Oder ob es das jetzt einfach war, aber vermutlich.
Ob die Geschichte jetzt vorbei ist. Aber nee, das ist eher so wie mit Kim.com. Das geht jetzt einfach für immer weiter. Das ist
ja.
Das hat aber immer was zu erzählen.
Vermutlich muss er auch irgendwie nur Geld nachzahlen oder so. Ich könnte mir schon. Also ich weiß nicht, ob er dafür in den Knast muss oder so, aber ich denke mal irgendwie eher nicht.
Die Sache ist halt quasi, wie viel Geld?
Ja, was sagen Sie? Ich glaube.
Aber geht McAfee jetzt nicht wieder an die Börse?
Nein, er hat nur auf 23 Millionen keine Steuern bezahlt. Das ist ja nicht so viel Geld.
Stimmt, also ich meine, in Amerika, wenn du viele Millionen hast, musst du ja keine Steuern zahlen. Das ist
genau,
also
oder du hättest so ein Steuermanufacturer, wie heißt es, der das für dich so hinbiegt, dass du dann auf jeden Fall keine Steuern gezahlt haben müsstest zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ja, genau.
Oder du bist einfach Präsident, das hat er sich doch sowieso beworben gehabt, oder? Das
hat er aber nicht ganz geschafft,
Irgendwie nicht von geklappt. Warum wohl? Ja. Verrückt. Ah, er könnte bis zu 5 Jahren Gefängnis dafür bekommen, aber
der ist ja auch schon, der ist schon mega alt, oder? Das hatten wir jetzt auch.
Ja, der ist ja schon bald 70, 80. Das ist irgendwie. Der würde als Präsidentenkandidat passt ja schon da in diese Riege rein, so zwischen. Die sind da alle zwischen 70 und 80 grad. Das ist irgendwie.
75.
Junger will diesen Job nicht machen. Ja. Von dem her. Okay. Tja,
dann. Das ist das Update von John McAfee. Falls ihr euch gefragt habt, was er so macht, das ist, was er macht.
Knast sitzen gerade.
Im Knast sitzen, verhaftet werden wegen Tax Fraud.
Ja.
Ganz gut.
Aber vielleicht kann er auch wieder mit Bail raus und dann verschwindet er wieder zurück nach, weiß ich nicht, wo er halt gerade hin will, Indonesien oder so, wo er halt nicht mehr gefunden werden kann. Ja.
Gut.
So.
Dann News. Und News? Zwar, es ist ja wieder dieser Monat, der sich Oktober nennt.
Oktober. Es
Oktober.
Ist Oktober.
Und wie jeden Oktober ist dieses Shittoberfest.
Da gibt's so ein, nein.
Dieses Jahr, dieses Mal nicht.
Nee. Gibt so einen tollen Twitter-Account. Den gab's schon vorher. Also, es gibt dieses Hacktoberfest von DigitalOcean, wo man sich irgendwie mit seinem GitHub-Account kann man da irgendwie klicken und dann bekommt man so ein T-Shirt, wenn man irgendwie 4 jetzt Pull-Requests gemacht hat im Oktober. Und die letzten Jahre gab es da halt viele Leute, die Pull-Requests gemacht haben, die eher Vandalismus waren als irgendwie hilfreich und gerade so beim größeren Projekt kann das dann halt irgendwie so ein Pull-Request, der irgendjemand aufmacht mit irgendwie Blödsinn, kann das halt dazu führen, dass irgendwie 30, 40, 100 Leute irgendwie eine Mail bekommen und irgendwie die Hälfte davon schaut es dann irgendwie an und es ist halt einfach ein riesiger Waste of Time. Irgendein Maintainer muss das irgendwie zumachen, muss das irgendwie als Invalid taggen, muss irgendwie sich das kurz anschauen, das ist halt irgendwie doof. Und jemand ist hingegangen und hat so einen Twitter-Account gemacht und all diese Shit-Submissions halt irgendwie mal retweetet und gesammelt. Und es gibt schon Leute, die sich echt keine Mühe geben und das ist ein bisschen traurig.
Dies hat sich aber nun geändert.
Genau.
DigitalOcean hat da quasi nachgebessert oder sie haben auf jeden Fall eine Änderung in ihren Bedingungen gemacht, nämlich, dass dein Pull-Request gegen ein Repository sein muss, was beim Hacktoberfest mitspielt. Oder der Pull Request wird halt nicht gewertet. Und das führt dazu, dass es zwei Arten von Repositories gibt. Einmal die Spam-Repositories, die halt am Ende auffliegen, weil da halt irgendwie eine Million Pull-Requests gegen sind und nichts Sinnvolles gemacht wird. Oder die Repositories, die sich die Mühe machen, durch diese Pull-Requests durchzuschauen und quasi die Leute als Spam zu markieren oder nicht. Und ich finde, das ist eine faire Möglichkeit, wenigstens. Und deswegen gibt es auch nicht mehr so viele Spam-Submissions jetzt.
Genau.
Und ja, das hat sich in den ersten paar Tagen irgendwo, ich weiß gar nicht, Tag 3, ja. Tag 4 oder so, hat sich das geändert.
Also es war ja irgendwie schon die letzten Jahre immer so ein bisschen ein Problem, aber dieses Jahr haben wohl ziemlich viele rumgeheult. Ich habe ja auch mal ein paar noch verlinkt. Und es gibt wohl auch irgendwie so ein Typ, der so ein Entwicklungs-YouTube-Channel hat, der Leuten halt irgendwie so ein bisschen das Coden beibringt. Und ist halt nicht so ganz klar, aber weil das ist irgendwie, das Video ist, glaube ich, in Hindi oder so. Das heißt, man weiß halt nicht so genau, was er sagt, oder ist für uns halt eher schwierig. Aber offensichtlich hat er irgendwie Leuten gezeigt, wie man ziemlich einfach einen schlechten Pull-Request machen kann. Und vermutlich haben ziemlich viele Leute halt genau das gemacht. Und dieses Jahr ist es wohl einfach ein bisschen ausgeartet, sodass sie sich dass sie reagieren mussten. Weil die Jahre davor haben sie ja immer gesagt, so, ja, man kann es halt als invalid markieren.
Ja.
Was trotzdem recht viel Arbeit ist und halt irgendwie als Maintainer, du hast halt nicht danach gefragt und dann bekommst du irgendwie hunderte von diesen Blödsinn-Submissions. Das ist halt ziemlich uncool. Und von dem her ist es, also ich finde es fair, dass es Opt-in ist. Und wir haben, glaube ich, unser Repo ist Opt-in, weil
getaggt.
Bei uns hat das irgendwie immer voll gut funktioniert. Wir haben immer nur tolle Submissions bekommen. Von dem her auch dieses Jahr danke an die ein, zwei Leute, die da schon irgendwelche Markdown-Dinge und Links gefixt haben. Genau, ja, wir haben es getaggt. Von dem her, wenn ihr da was machen wollt, gerne, solange es sinnvoll ist.
Aber genau, ansonsten werdet ihr per Spam getaggt und werdet gebannt von DigitalOcean. So.
Genau, das haben sie dieses Jahr auch gesagt, wenn man wohl irgendwie, wenn mehrere der PRs als invalid Spam getaggt werden, nehmen sie sich raus, diese GitHub-Accounts auch für immer zu sperren. Für nicht nur dieses Jahr, sondern einfach generell, dass du da nicht mehr mitmachen kannst. Was ich irgendwie auch fair finde, weil, halt irgendwie.
Genau, das so sieht's aus.
Blödsinn machst dann. Also, ich persönlich finde das auch, ich fand's auch immer eine coole Idee, weil es gibt dir halt irgendwie so ein bisschen ein Incentive, wieder mal was zu tun.
Ja, ich fand's eigentlich auch cool. Also ich habe auch ein paar Pull-Requests für Oktober vorbereitet, tatsächlich. Deswegen war jetzt ein bisschen, nee, ist so, dann ist so, oh ja, das könnte ich noch quasi upstream bringen und das könnte ich noch upstream bringen. Und dann hat man quasi einen Grund, das zu machen. Ansonsten gab es halt für immer in deinem privaten Repo rum.
Ja, so, ja, sollte ich mal tun und das,
Genau, und dann hat man so, oh ja, gut, dann mache ich es halt jetzt mal fertig. Deswegen war ein bisschen Bummer, wo es dann quasi so war, okay, jetzt muss quasi das Repo mitspielen. Aber es dann halt auch okay ist. Dann.
Ja, und sonst, ich meine, man kann das ja auch, wenn man kein T-Shirt nimmt, als Anlass nehmen, mal was Gutes zu tun. Vielleicht mal die Dinge, die man eh selber einsetzt, das finde ich sowieso immer gut, da ein bisschen was mithelfen. Weil schlussendlich profitiert man ja da auch davon, wenn jeder ein bisschen was macht. Genau, ja, so viel zum Hacktoberfest. Außer ihr habt da noch was.
Mitmachen, wie immer.
Mitmachen.
Genau, mitmachen bei uns, wenn ihr cool seid. Ansonsten gibt's.
Ansonsten werdet ihr getaggt.
Genau, als. Und direkt an DigitalOcean verraten, weil wir sind die größten Spitze.
Ja.
Gut, gut, dann kommen wir wieder zu Nvidia.
Genau, zurück zu Nvidia. Und zwar, was sie gemacht haben, sie haben so ein Videokomprimierungsalgorithmus gemacht, der mit AI funktioniert.
Mit AI. Oh
was mein irgendwie. Gott.
Haben die auch Blockchain drin?
Bestimmt.
Nee, nee, aber die Idee Nein. ist eigentlich schon. Die Idee ist schon. Die Idee ist schon lustig. Was sie irgendwie machen ist, sie gehen halt hin, sie extrahieren die entscheidenden Features. Das heißt, sie müssen halt nur die Features übertragen und dann auf der anderen Seite können sie aus den Features halt wieder ein Bild generieren. Und die Bilder sehen halt, ja, man es sieht halt schon ziemlich schlecht aus, aber wenn man dann halt anschaut, bei welchen Datenraten das schlecht aussieht, sieht es dann gar nicht mehr so schlecht aus, weil für die super niedrigen Datenraten, die du da halt dann brauchst, um einen Videostream zu machen, sieht es dann halt ganz okay aus, weil du halt irgendwie die Leute erkennst.
Das ist quasi, wenn man sich das so vorstellt, wie stille Post, also quasi einer sieht ein Bild und sagt dem anderen so, ich sehe ein Haus und einen Hund dazu und dann meint der andere es dann wieder auf dem Bild.
Ja,
nice. Das hört sich
ziemlich,
sehr gut an.
Ziemlich genau so und anstelle, dass du halt irgendwie das ganze Bild übertragen musst, musst du halt nur sagen, ich sehe halt ein Haus und einen Hund und irgendwie, da steht jemand davor. Und der andere zeichnet das dann halt wieder. Das ist schon interessant. Das
hört sich sehr, sehr witzig an. Dann kommen einfach mal andere Filme raus. So, sehen wir den gleichen Film? Ich weiß es nicht genau. Nee, meine Grafikkarte hat sich anders entschieden.
Ja. Es ist auch so ein bisschen creepy ist es schon auch, ja. Aber also technisch.
Frage ist halt, wie weit das geht quasi. Also wie niedrig du das machen kannst und wie random das dann wird.
Ja, die Frage ist halt auch, wie du dann irgendwie ziemlich einfach da ja Dinge vielleicht auch einfach anpassen kannst, um dein Aussehen zu faken, beispielsweise. Mhm. Also das wird ja dann vermutlich auch einfacher, weil du musst ja dann nur irgendwie
sagen, keine Pickel.
Ja, einfach herausfinden, welche Features halt irgendwie was sind. Und die dann halt verändern und dann kannst du halt plötzlich ein bisschen anders aussehen. Also weil sie verwenden auch irgendwie so wie ich das gesehen habe, so ein bisschen ähnliche oder gleiche Technologie wie diese Deepfakes. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie dazwischen halt vielleicht den Datenstrom noch ein bisschen bearbeiten kannst und dann plötzlich anders aussiehst, ist vermutlich schon da.
Aber das kannst du jetzt auch schon, also das.
Ja, ja.
Aber es wird dann halt anders noch, eine andere Ebene quasi. Du weißt, dass das Bild nur geraten ist, und dann weißt du aber nicht mehr, aus welche Teile von diesem Ratespiel echt sind.
Das echt sind und welche nicht. Ist auf jeden Fall technisch sehr interessant. Ob es eine gute Idee ist, ja, weiß ich auch nicht so genau.
Auf jeden Fall cool. Also die machen quasi was mit ihrer GPU-Power, die immer viel zu viel ist. Schön.
Cool. Dann, was haben wir sonst noch für gute News?
Das ist doch bestimmt ein Ingo-News hier. Ingo?
Was? Nee.
Was?
Bist du noch da? Oder hast du dein DHCP-DNS-Problem schon gefixt?
Nee, habe ich noch nicht gefixt. Nee.
Bist du dabei?
Immer.
Und du sagst nichts. Ich hoffe, dass du arbeitest in der Zeit.
Genau.
Sehr gut. Okay.
Gut weiter, Max.
Erzähl mir über H&M.
H&M.
Nee, du lachst, Ingo, aber wir
sind die genau. Du lachst, aber es ist super gut. Die sind verklagt worden auf 35 Millionen wegen der DSGVO.
Millionen Euro.
Und zwar, was sie wohl gemacht haben, da gibt es so Leute, die dachten, das ist so eine gute Idee, so Dinge über die Mitarbeiter in so Files zu schreiben. So wie religiöse Bekenntnisse, familiäre Probleme und dann das für bis zu 50 weitere Führungskräfte bei H&M zur Verfügung zu stellen.
Das hört sich nach einer wunderbaren Idee an, um 35 Millionen Euro loszuwerden.
Das ist eine gute Idee. Ich hätte gerne einmal eine gute Idee für 35 Millionen.
Ja, das okay. kriegen aber die Leute wahrscheinlich nicht, die das verbrochen haben, von dem her.
Ja. Nee, aber
was
die
ist jetzt
Firma,
mit den Leuten?
Ja. Mit welchen Leuten? Ja, aber die, also die Firma, wenn sie jetzt halt 35 Millionen zahlt, wird sie sich natürlich irgendwie versuchen, dass das nicht mehr passieren wird, weil das ist halt schon ein bisschen teuer. Natürlich wird das nicht irgendwie dieser Manager, der sich das ausgedacht hat, selber zahlen müssen. Aber so als, sollte ja vielleicht, aber so als Firma hast du jetzt irgendwie so einen Grund darauf zu schauen, dass deine Mitarbeiter nicht so dumme Sachen machen. Und das ist schon ein gutes Zeichen, finde ich. Mhm.
Was jetzt mit den verlorenen, also mit den quasi Datensätzen, die so an zu viele Leute vergeben wurden, haben jetzt die Leute irgendwie ein Recht darauf auf Wiedergutmachung oder so, oder gibt es das nur in den USA?
Das ist eine du gute meinst, Frage.
Die was von den Millionen kriegen, glaube ich nicht.
Nee, die sollten separat quasi vergütet werden dafür, dass jetzt irgendwie 50 deiner Chefs und Chefschefs wissen, was deine privatpersönlichen Probleme sind.
Ja, das hat aber nichts mit der DSGVO wahrscheinlich zu tun.
Nee,
das
musst du dann aber jetzt quasi, das sollte ja der nächste logische Schritt sein.
Du kannst ja probieren, das durchzuklagen.
Ja. Hört sich sehr das anstrengend an. Zum Glück arbeite ich gerade nicht bei H&M.
Ja, hast du Glück gehabt. Da steht, dass die Konzernleitung die Betroffenen vor Ort entschädigt, was auch immer das genau heißt, ob das finanziell.
Ja, so ein H&M-Gutschein in Höhe von 50 Euro.
Bei 15. Aber nur bei 200 Euro Einkaufswert.
Ja. Ja. Ja, das geht da leider nicht so hervor. Aber es ist, ist gut, dass DSGVO für irgendwas gut ist.
Ja, ansonsten wäre nämlich gar nichts passiert, das stimmt. Dann wäre so, ups.
Ja.
Okay, machen wir weiter.
Das ist wirklich traurig.
Passiert.
Tut uns fast leid.
Tut uns fast leid. Wir schicken eine Sammelmail an alle Leute und einen Roundhouse-Call und dann sagen wir, we're sorry.
Und sie kriegen einen 10-Euro-Gutschein.
Keiner kriegt irgendwas, sondern alle kriegen nur ein Sorry und das muss ja wohl reichen.
So ein Wow-Feel. Wir werden besser sein in der Zukunft. Wir werden uns bemühen. Genau. Tut uns echt leid.
Wir haben
leid.
Uns stets bemüht und wir werden uns mehr bemühen.
Mhm. Und wir werden natürlich eine interne Untersuchungskommission einsetzen.
Oh ja. Mhm.
Wo dann absolut nichts passiert.
12 Studenten.
Ja, nee, eher so ein Typ, der dann halt irgend so ein Papier produziert, was dann niemand liest und that's it.
Genau, also 300
Seiten. Schublade.
300 Seiten Logs ausgedruckt.
Genau.
Fertig.
Genau, und da muss auch dann keine Aktion passieren und so. Das ist einfach. That's it.
Nee, ich finde es auch in Ordnung, dass es tatsächlich Zahn hat.
Ja, das ist also, wenn man sowas macht, dann soll es halt auch, soll es einem auch 35 Millionen wert sein, mindestens.
Ja.
So, was haben wir noch?
Dann hier, Fedora, das kommt bald. Und zwar Ende Oktober. Seid ihr schon begeistert?
Heiß. Ich bin heiß.
Endlich ButterFS auf Fedora.
Endlich kommt ButterFS.
Auf Fedora, auf dem Raspberry Pi 2. Geil.
Es gibt eine offizielle Fedora IoT Edition. Finde ich nicht gut. Finde ich toll.
Doch. Doch. Das ist geile, beste Sache.
Hm? Und dieser Early Out of Memory Killer wird wohl by default enabled sein. Das heißt, dein Fedora wird dann irgendwann anfangen, Prozesse zu killen, bevor du gar keinen RAM mehr hast.
Also ich meine, das ist ja schon vorher passiert, aber jetzt sinnvoller. Jetzt nicht so, oh na gut, der SystemD-Prozess, der sieht noch einen guten Prozess aus, wie der erste töte. Oh,
der
leider
braucht
keine Panik
doch niemand.
Können. Sondern nicht dieser eine Prozess, der einfach 98% deines RAMs ist. Nee, SystemD. Der sieht aus wie das Richtige. Bam, fuck you.
Der braucht eh niemanden. Dieses SystemD wird sich nicht durchsetzen und weg
genau,
damit.
Genau, da hängen so viele Sachen dran. Wenn man das wegmacht, dann schlüpft auch dieser eine Prozess, der den ganzen Rest verbraucht.
Ja, voll. Genau.
Das ich kommt auch cool.
Ende Monat und ich freue mich, dass ich endlich wieder ein ButterFS habe. Finde ich eine gute Sache.
Super schön.
Wer mag schon kein BadFS? Dann hier, auch gute Sachen. GitHub ist hingegangen, hat die ganzen Docs, die sie haben, Open Source gemacht. Und es gibt jetzt auch docs.github.com.
Und was sind da so für Docs?
Ja, für GitHub. So, für GitHub-Dinge, für Git, für...
Kannst du jetzt einen Pull-Request gegenstellen oder was?
Genau, und was das heißt für ihre REST-API zum Beispiel, und dann kannst du da irgendwie reinklicken, dann siehst du da irgendwie Ressourcen in der REST-API und dann unten an diesem Artikel hat es dann so ein, ich möchte jetzt hier diesen Artikel verbessern, wenn irgendwie, es heißt Make a Contribution, und weil das halt alles Open Source ist, ist halt einfach ein GitHub-Repo mit Markdown-Files, kann man sich das Repository forken und kann da halt einen Verbesserungsvorschlag machen und dann Typos sieht oder irgendwie. Die machen sogar
beim Oktoberfest mit.
Das ja, krass. Genau, wenn ihr da Typos seht oder wenn irgendwas schlecht erklärt ist, dann kann man da rangehen und dann kann man da einfach einen Pull-Request machen und that's it. Und ich meine, ist eine gute Sache.
Mhm. Schick. Gut, dann kommen wir auch zu anderen schicken Sachen. Und zwar so ein Wirtschaftswissenschaftenpreis ist vergeben worden. Also es gibt irgendwie Leute, die sagen immer, das ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ist aber nicht so. Das ist nur so ein Extrapreis, der von irgendjemand anders vergeben wird, der
weil
irgendwas mit
keine
Nobel
richtige
heißt.
Wissenschaften sind, oder?
Ist das? Ja, genau. Das, da gab es jedenfalls, Wissenschaft gab es noch nicht, als es den Nobel gab. Das hat man noch so über den Daumen gepeilt, weißt du. Hm. Und wer will schon Wirtschaftswissenschaften machen? Gut, jedenfalls, da gab es Leute, die haben irgendwie diese Technik entworfen, die auch benutzt wurde, um die UMTS-Lizenzen zu versteigern damals. Ihr erinnert euch, das hatten wir letztes Mal, oder? Wie viele Milliarden waren es? Egal. Viele. Und jedenfalls die Leute, die diesen Algorithmus da, diese Auktionstheorie entworfen haben, die sind mit diesem Preis im Namen von Alfred Nobel für ihn da, was weiß ich, wie auch immer der heißt, dann geehrt worden jetzt. Und habe ich auf Golem gelesen und da ist er jetzt natürlich.
Und warum haben sie einen Preis bekommen? Weil sie maximal viel Geld aus dieser Versteigerung rausgeholt haben?
Ja,
oder?
Genau.
Das haben sie auf jeden Fall geschafft, ey. Wie viel? 1000 Millionen, Milliarden Euro oder so.
Und das ist dann eine Leistung, dass sie irgendwie möglichst viel Geld aus irgendwie der Ressource,
was die privaten halt Unternehmen rausgesaugt ist, haben. Das ist doch optimal.
Verrückt. Ja. Für den und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Finden wir doch gut.
Die ja, das ist unser Geld geworden.
Nur darum konnte der BER fertiggestellt werden. Wissen viele nicht, aber nur das, darum.
Ansonsten hätte er nochmal ein Jahr gebraucht. Genau, oder zwei.
Mindestens.
Ja. Ja, ich fand, ich wusste gar nicht, dass die da dass sie hinter dieser Versteigerungssache sind. Ich habe auch nur gelesen, dass sie Wirtschaftswissenschaftler sind und irgendwas Tolles gemacht haben und hier auf Golem stand jetzt heute, was sie so Tolles gemacht haben, und ihr könnt euch das ja mal durchlesen. Ob man diese Versteigerung jetzt gut fand oder nicht, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Wir fanden es gut, hat Geld im Staat gebracht, ist immer super. So. Kommen wir zu Sachen, von denen wir wieder ein bisschen mehr verstehen als von Wirtschaftswissenschaften. Linux 5.9, neuer Kernel. Heute, oder?
Glück.
War das doch heute, ja. Kam heute raus.
Ja.
Und RISC-V ist natürlich auch irgendwas dabei. Xen, Raspberry Pi 4 und GPL-Lizenzlücken sind auch geschlossen. Wunderbare Geschichte.
Gott sei Dank, ey. Die großen Probleme. Also bei dem GPL-Zeug ging es wohl irgendwie darum, dass von Facebook, die wollten irgendwie nur Shim-Patches einbringen, die dann quasi das ermöglicht hätten, dass du irgendwelchen proprietären Code direkt in den Kernel laden kannst, und das ist jetzt alles gestopft und die sollen sich jetzt hinfortficken mit ihrem proprietären Müll.
Ah ja.
Das ist die Zusammenfassung.
Ja, finden wir gut. +1.
Genau, und ganz viel Performance hat sich wohl geändert. Also ist eine gute Sache. Wird alles schneller.
Ja, nachdem es super viel langsamer geworden ist wegen all diesen Intel
Müllsachen,
Prozessor-Problemen, ist natürlich gut, wenn es jetzt wieder ein bisschen schneller wird. Da muss man jetzt mal endlich an der Software mal schauen, was man da schneller machen kann.
Ja, NFS-Server unterstützen jetzt Extended Attributes für User. Verrückt. Wahnsinn. Nach nur 20 Jahren.
Ja, aber dieses ACL-Zeug ist aber auch scheiße irgendwie. Das ist irgendwie, macht es immer keinen Spaß.
Ist auch irgendwie nicht so, ist schon cool, aber irgendwie auch nicht so cool.
Ne? Was? Ja, Extended Attributes?
Ja, ich muss das jetzt auch für einen Samba-Server irgendwie machen und das ist irgendwie, ich muss mich da jetzt mal einlesen. Weil,
na gut, was Neues lernen ist eh blöd. Also
dann, ja, das auch, aber du hast ja dann, Windows macht ja nochmal andere ACLs, als es so ein Linux tut, und dass man das irgendwie zusammen auf einem Filesystem von mehreren auch zusammen benutzen kann, ist irgendwie, also ich habe ein ZFS und einen Samba-Server und will eigentlich über Linux auf das ZFS zugreifen und die Windows-Leute sollen über Samba auf das ZFS zugreifen. Das funktioniert auch soweit, das ist kein Problem. Und jetzt kommen ACLs. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja, ich mache erstmal was anderes. Das macht mir Kopfschmerzen.
Zum Beispiel den DNS Mask fixen.
Ja, zum Beispiel. Genau. Irgendwas anderes.
Irgendwas, was einfach ist, ja.
Bis dahin war das eigentlich straightforward. Samba Cluster funktioniert. Schöne Geschichte.
Aber nie Windows booten und jetzt, zack. Das war's.
Ja, ich habe tatsächlich eine virtuelle Maschine, ein virtuelles Windows gebootet, um mal Sachen zu testen.
Fühlt sich wenigstens dreckig.
Ja, ich habe mich echt dreckig gefühlt. Ja. Aber ich habe es noch geschafft, so eine Samba-Verbindung herzustellen. So ein Windows-Share zu mounten habe ich tatsächlich noch hingekriegt, ja. Manche Sachen schafft man ja auch nur, indem man googelt.
Aha.
Mhm. Aber das habe ich gerade noch so ohne hingekriegt. Gut, gibt es noch irgendwas zum Linux-Kernel zu sagen? Ist da noch irgendwas Spannendes oder?
Ich glaube, das.
Nö, war's. Einfach ein neuer, höher, weiter.
Ah, Checkpoint Restore für Prozesse kommt.
Ah, naja, das hatten wir letztes Mal auch, ne?
Yep, genau. Und jetzt ist es quasi im Kernel drin. Und es wird super nice. Alles wird richtig gut.
Es kann nur besser werden.
Mhm. Ich glaube, das war's.
Ja, dann.
Und updaten, sofort updaten, wenn ihr die Möglichkeit habt, updaten.
Naja, ist.
Aber nur ein Kernel.
Selbst in Rolling Release Distribution dauert es ein paar Wochen, bis der neue Kernel da ist.
Selber kompilieren.
Nee. Die Zeiten, nee, dass ich was selber kompiliere, sind echt vorbei. Also, zumindest
hast du
Kernel
schon mal nichts ausprobiert? Das ist total easy, was selber kompilieren zu lassen. Du musst gar nichts mehr anfassen. Du sagst einfach nur sagen, Version 5.9 und go. Und dann kompiliert er irgendwas selber, wenn er das machen muss oder nicht.
Das ist schön.
So gut. Naja. Ja. Irgendwann probierst du es aus und dann siehst du das Licht.
Ja. Ja, ich habe ja heute tatsächlich mal wieder Linux neu installiert, aber ich bin beim Alten hängen geblieben. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Netrunner tatsächlich installiere. Nixos stand tatsächlich nicht auf meiner Einkaufsliste. Ich war dann aber faul und habe genau dasselbe genommen, was ich vorher drauf hatte.
Ja, jetzt hast du halt dann Probleme mit dem Neuinstallieren.
Ja, das ist leider so.
Das ist aber leider nur bei allen alten Legacy-Distribution so.
Nee, ich hätte mir auch mal die Paketliste rausschreiben können und wieder einlesen können. Das wäre ja auch kein Problem gewesen.
Ja, das ist doch aber Quatsch, das macht doch keiner.
Doch.
Man nimmt einfach die Config von dem Computer davor, sagst dann Nixos Reboot Switch und dann boom, gleiches Computer-System.
Ja, kann man auch so machen. Ich kann auch meinen ganzen Rechner mit Ansible aufsetzen und mir die Config vorher schreiben.
Nee, Ansible ist auch scheiße. Du weißt ja, du kannst es ja nicht anständig quasi herausfinden, was dann eigentlich bei dem System passiert und in welchem Zustand sich das befindet und alles. Das kriegst du nicht wieder auseinander.
Aber
die einzige wahre. Ja, es geht irgendwie genau, ja. Jedes Mal, wenn ich Ansible benutzen muss, ist es dann so. Wenn nicht so aus, wäre das jetzt nicht so beschissen. Nee, aber es geht schon, klar.
Ja, ich meine, es geht halt. Naja, ich sage jetzt nicht, dass ich sage jetzt nicht, dass es super gut geht, aber es geht halt. Gut genug. Genau. Das ist halt das Problem. Und wenn ich jetzt NixFest lernen müsste, müsste ich neue Dinge lernen. Und haben wir ja gesagt, neue Dinge lernen.
Ja, geht dafür nicht. Sind wir zu alt schon.
Ja, stimmt, ja. Der Ingo ist zu alt.
Ich auch. Ich bin gleiche Generation wie Ingo.
Genau.
Ah, na gut.
Ja.
Jetzt wieder.
Also auch zu alt.
Aber sonst bin ich immer jünger als Ingo. Aber jetzt bin ich ja gleich alt wie Ingo.
Jetzt ganz kurz.
Ganz jetzt kurz ganz so alt kurz. Wie Ingo sein.
Hm. Einmal für das Argument, so alt sein wie der Ingo.
Genau.
Ja, nee, Nixos, weiß ich nicht, ob ich da noch auf den Trichter komme. Also wie gesagt, Netrunner wär eher mal interessanter, aber ja, es ist auf Debian basierende Distribution.
Ja, du kannst auch fucking Debian nehmen, was ist das für ein Quatsch?
Nee, ich will kein fucking Debian nehmen.
Aber du hast doch Debian, überall nimm doch einfach Debian.
Stimmt, ich habe Debian tatsächlich sonst überall.
Ja, krass. Warum willst du was anderes nehmen, wenn du Debian hast?
Nee, auf Arbeit stimmt nicht. Auf Arbeit haben wir CentOS.
Da konntest du dich nicht gegen wehren. Das ist auf Windows. Es ist nicht so, dass du es willst.
Nee, da, Windows benutze ich da Gott sei Dank auch nicht. Das
ja, aber du hast es dort.
Nee.
In der VM.
Ja.
Pff. Ah, jetzt kommt es wieder raus. Ja,
mal. Also einmal im Quartal, dass ich mal was ausprobieren will.
Absolutely proprietary.
Correct. Nee, wobei, es hat hier der wie heißt er, hat gesagt, Microsoft Stallman. Ist jetzt auch nur bei Linux, nee, nicht der Stallman, der andere, der mit dem Bazaar Cathedral, Eric S. Raymond, hat doch vor kurzem gesagt hier, dass er glaubt, dass Microsoft irgendwie demnächst seinen Kernel wegschmeißt und dann Linux-Kernel nimmt. Habt ihr das gelesen oder gehört?
Ja.
Da waren was, ne?
Ja, das müssen wir kurz mal raussuchen. Aber
kann man ja schon Zweifel. Mal alles sagen.
Ich melde hier Zweifel an. Ja?
Doubt.
Ja, doubt. Gibt's hier XX, press X. X. Press X for doubt.
Doubt.
Ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt, aber sie gehen schon so ein bisschen in die Richtung. Also dass sie jetzt wirklich den ganzen Microsoft-Kernel wegschmeißen, es liegt im Bereich des Möglichen, aber ich befürchte auch, dass das nicht passiert.
Ja, so nicht.
Da müsste man schon noch viel mehr ändern. Aber ich meine, sie bringen ja jetzt Linux-Kernel mit, auch wenn sie noch emulieren, und sie bauen gerade so viel dran rum, dass auch ihr DirectX-Zeug da irgendwie teilweise mit funktioniert. Also es ist ja schon ein bisschen scary. Und ich meine, wenn man diese Richtung weiterdenkt, kann man tatsächlich da landen und sagen, okay, dann warten wir noch 10 Jahre, dann schmeißt Microsoft seinen Kernel komplett weg und nimmt einen Linux-Kernel, und dann ist es auch nur noch eine Linux-Distribution.
Ja, und irgendwann verbrennt auch die Erde, weil die Sonne so weit aufgebläht ist.
Jetzt aber.
Ja, passiert, ja, wird alles auch passiert. Bald. Ja, passiert schon, genau. Gleich nachdem Microsoft irgendwie den Windows-Kernel weggeworfen hat, dafür Linux genommen hat. Und Debian auf GNU/Herd läuft.
Ja, nachdem GNU/Herd fertig ist.
Genau. Jetzt kann man nicht mal sagen, dass der WL fertig wird. Das ist ein bisschen problematisch.
Okay. Furchtbar. Haben wir nicht irgendeine andere Vaporware, die noch nicht fertig ist?
Hört. GNU/Herd.
Ja, na, ja.
Ja, was? Reicht doch wohl, oder? Was willst du mehr?
Ja, aber es ist. Aber das
Reaktors für Windows 10 vielleicht?
GNU/Herd. Oh Gott. Na, aber es ist ja benutzbar, auch wenn es nicht irgendwie, wenn es niemals.
So, sehr benutzbar, genau.
Nicht das, was verwenden will, aber ja, man kann es verwenden, wenn man das.
Erzähl mir mehr.
Möchte.
Erzähl mir mehr.
Nee, warum?
Okay, es reicht auch dann nicht. Ja, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, GNU/Herd ist ja schon fertig, deswegen ist es jetzt kein Argument mehr. Anscheinend.
Ja. Genau. Nee, GNU/Herd ist fertig. Und irgendwann, Linux hat schon den ganzen Planeten eingenommen, Windows nehmen wir auch noch ein. Wird schon. Gut, dann
zu weiteren Netzteil. Positiven News.
Genau, naja, Netzteilstandard. Ja,
Netzteile-Standard. Du weißt ja, in deinen Laptop hast du quasi ein Plug-Netzteil, wo da irgendwie 19 Volt direkt in deinen Laptop reinfliegen.
Ja.
Und bei Desktop-PCs ist das nicht so. sondern dort hast du ja quasi dieses fetteste 24-polige Monster-Breitkabel, wo da, keine Ahnung, wie viele verschiedene Spannungen alle direkt auf dein Mainboard gehen und dort dann verteilt werden.
Ja.
Das Problem ist, man kann diese Main, also diese Netzteile können nicht so gespeckt sein, dass die genau die richtige Leistung für die verschiedenen Spannungen bringen, weil die nicht wissen. Die wissen ja nicht, wie viele, keine Ahnung, wie viel SATA-Port zum Beispiel dein Mainboard hat. Oder die wissen auch nicht, wie viel USB-Ports oder keine Ahnung, was anderes drauf ist. Das Einzige, was das weiß, ist dein Mainboard. Und deswegen ist ja der nächste logische Schritt zu sagen, okay, wir geben einfach diesem Mainboard die 12 Volt, also quasi die maximale Spannung und die Spannungswandler auf 3,3 Volt und auf 5 Volt, die sind einfach auf dem Mainboard drauf.
Das so wie soll es auch also das in Mainboard deinem direkt machen und nicht mehr.
Genau, das weil das Mainboard weiß ganz genau, okay, ich habe da einen SATA-Port und der braucht genau so viele Amps maximal. Und ich habe da USB-Ports und die brauchen maximal so und so viel. Und da kann quasi die Spannungswandler genauso spezifiziert werden, wie die halt auch benötigt werden. Und man kann sie ausschalten. Quasi, wenn du da keinen Spannungswandler brauchst und keine Leistung hast, dann kannst du einfach ausmachen, kannst das komplette Teil abschalten. Und dann kannst du auf einmal voll viel Strom sparen, weil du nicht dieses riesige, fette Netzteil hast, sondern nur noch 12 Volt, was von deinem Netzteil reingehen. Und das Mainboard kümmert sich dann darum, die richtigen Spannungen für die richtigen Teile auszuwählen.
Okay.
Und das ist super cool. Und jetzt hast du quasi neue Netzteile, die also quasi ein Mainboard mit CPU drauf, was dann zusammen nur noch 8 Watt braucht. Dank diesem magischen Stromverkleinerungskram.
Okay, aber gibt es schon Mainboards, die es unterstützen? Nee, es ist jetzt erstmal ein Standard, der definiert wurde und jetzt müssen die Hersteller kommen und das auch so umsetzen sozusagen.
Ja, es ist quasi diese Vorgabe, dass die Leistung von Desktop-PCs gesenkt werden muss, gibt es schon länger. Mhm. Die kommt quasi aus dem Jahr 2016. Genau, die
neuen Grenzwerte sollen demnächst irgendwie kommen dann.
Genau, ab 1. Juli 2021 sollen die dann gültig sein und bis dahin müssen quasi die Desktop-PC-Hersteller quasi eine Lösung dafür liefern. Und das ist quasi die Lösung, weil man damit halt echt viel Leistung sparen kann, die sonst halt in deinem Netzteil verbrannt wird. Also ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig nice.
Ja,
und natürlich wird dieser riesige Stecker, der fliegt dann weg. Du hast dann ja quasi nur noch einen 10-poligen Stecker auf deinem Netz, auf deinem Mainboard, anstatt diesen 24-poligen.
Gut, ja, das ist mir egal.
Plus nochmal einen 6-poligen.
Plus den 6er noch, ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel weniger. Und es ist nicht mehr dieser Giganto-Stecker mit diesem Adapter,
ja, aber
Bonus 4er-Stecker.
Ist ja egal, also.
Nee, Mann.
Also interessiert dich
kleiner
das?
Kleiner ist immer besser. Ja. Ich hätte gern weniger Kabel. Okay. Ich hätte nicht gern dieses extra umwobene.
Das steckst du einmal ein, das sind dein Desktop-Computer-Ding, das packst du da einmal rein und dann ist fertig.
Also ich habe relativ früh habe ich die Entwicklung mir angeschaut von den Mainboards, die interne Spannungswandler haben und dann, wo du dann auch nur so ein Plugnetzteil anschließt. Und ich fand die richtig, richtig geil und ich hätte mir jetzt gekauft, hätte es nicht nur ein einziges gegeben. Ein einziges fucking Mainboard, was so unterstützt.
Ja.
Aber jetzt, wenn das quasi der Standard wird und dann hast du auch diese Plugnetzteile, weil das brauchst du dann einfach, brauchst du ja nichts mehr. Und ist doch cool.
Also ja, super. Ja, also Steckergröße ist mir echt ein bisschen egal, aber weniger Strom ist natürlich immer mehr gut.
Sehr gut.
Okidoki, dann weiter im Text. Home Assistant, neue Version.
Was? Ach so, ja, ich habe Home Assistant hat eine, ist erstmal wieder eine neue,
warum,
neue
warum
Version
hast?
Rausgegangen. Ja?
Yeah. Warum hast mit
Home
Sternzeichen?
Assistant. Ja, aber warum? Home Assistant. Ja, ja, Sternzeichen, dann kannst du quasi Durchsagen machen, so, heute fängt der Monat des
Schweins
Stiers an. Der Qualle, genau. Der Monat der Qualle. Wer kennt ihn nicht? Und jetzt kannst du quasi deine, deine Gedankenstrahlen darauf ausrichten, besonders durchsetzungsfähig zu sein oder so. Ich find's cool. Ich habe das quasi, das war das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist in diese, in der neuen, neuen Release. 1.1.0.115 war ein relativ großes Release. Da sind viele Sachen neu dazugekommen, die sinnvoll waren. Und
aber nur das ist das einzige Wichtige.
Das, was mir aufgefallen ist, ja.
Ja.
Ja. Nee, ja, ist nein. Cool. Also Home Assistant hat einfach, die hauen die ganze Zeit neue Releases raus und alles wird die ganze Zeit immer nur besser. Und das ist einfach total verrückt. Ey. Das müssen einfach so viele Leute daran arbeiten, was sie machen. Sonst wird es nicht so schnell gehen.
Ja, weil das will ja auch jeder Heimautomatisierung haben. Also das ist ja, einfach das Beste seit geschnitten Brot. Das will man einfach.
Beste Spielzeug auf jeden Fall. So wie Lego, nur jetzt
mit Strom und Haus und
das Lego mit, genau, Strom, mit dem ganzen Haus. Ein riesiges Lego-Haus.
Ja, ja, ja. Ja, will man haben.
Ja, will man auf jeden Fall haben. Und wenn du es nicht haben willst, dann hast du es noch nicht.
Genau.
Und dann willst du es haben.
Weißt du nicht, was du verpasst.
Ja, 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 ja. Schön.
Gut.
Genau, das ist mir quasi da aufgefallen. Was habe ich noch als nächstes? Internet, ach, jetzt kommen hier die ganzen Security News. Internet of Dongs. Und zwar, wir sind nach 22 Uhr, ja, ja, ja. Oh, ja.
Wir sind in Volgograd immer nach 22 Uhr.
Ach, Gott sei Dank, haben wir noch Glück gehabt. Gravierende Sicherheitsmängel bei Peniskäfig-Sextoys.
Bitte
von
was?
Cellmate.
Oh no. Das ist wirklich.
Das heißt, wait, irgendwo, du solltest jetzt mal kurz drauf achten, von welcher Marke dein Peniskäfig ist.
Say what?
Es gibt alles. Inge, wenn ich gewusst hätte, dass es gibt, es gibt's. Und ja, wenn du dran denkst, dann gibst du es auch schon.
Ja, ja, das ist ja das Problem. Aber an sowas habe ich noch nie gedacht, aber gut, okay.
Jemand anders hat dran gedacht, das ist
ja, leider.
Wir haben so viele Leute, die an Sachen denken. Ja. Die Leute sollen aufhören mit Denken, sonst kommt sowas raus. Ja, und es ist halt so wie mit diesen ganzen IoT-Dingen, das ist quasi so schnell auf den Markt geworfen und dann die rasche Kohle versucht damit zu verdienen und das ist halt auch dann die Softwarequalität ist halt entsprechend. Genau, das hat, du hast quasi diesen Peniskäfig und der kann elektronisch geschlossen und geöffnet werden per Bluetooth. Das Problem ist quasi, dass diese Bluetooth-Schnittstelle angreifbar ist und dass jemand anders dann quasi das Passwort von diesem Peniskäfig ändern kann und du kriegst da nicht mehr raus.
Oh Gott. Nein, was für eine Überraschung.
Das ist halt sehr unpraktisch, weil die einzige Möglichkeit, wie du dann quasi den aufmachen kannst, ist indem du entweder mit einem Bolzenschneider aufmachst, was halt ein bisschen gefährlich ist, ist ja quasi direkt an deinem Penis dran, oder indem du den von an der Seite aufbrichst und dann da irgendwo 3,3 Volt dran hältst oder so, ist auch nicht so super praktisch. Aber es gibt quasi von der, ich weiß gar nicht, ob der Link hier, ob das verlinkt ist. Genau, von Pentest Partners. Pentest Partners macht ab und zu mal so einen Quatsch. Ich glaube, die brauchen einfach die Werbung Klicks. Einfach. Die ja. Klicks, ja, die brauchen die Klicks.
Ist halt auch einfach, ja, sind halt IoT.
Ist halt auch ein einfaches Ziel. Muss.
Ja.
Ja, das ist genau das Thema. Es sind diese einfachen Targets, ja. Dieses ganze IoT-Zeug, das ist halt alles in einem Zustand.
Ja, also ist irgendwie auch nicht so überraschend immer. Ist immer so, ja, ich hätte jetzt irgendwie schon gehofft, dass es sich ein bisschen Mühe gegeben habe, aber so irgendwie richtig überrascht
bin ich nicht.
Auch nicht, ja.
Ja, also für PSG ist halt besonders unpraktisch, aber
ist halt, ja. Bisschen ja. Lustig, aber that's it.
Ja, passend dazu, die nächste News. Du weißt quasi, dass du ein IoT-Gerät hast, wenn deine Kaffeemaschine Ransom verlangt, um dir einen Kaffee zu machen. Ja, dann weißt du es ja. Quasi, wie weit du tief in deiner Automation versunken bist, ja.
Was sagt die dann, um den nächsten Kaffee zu machen?
Mining Monero Bitcoins? Für eine halbe Stunde und jetzt kommt ein Kaffee raus. Nee, ich glaube, das war quasi das eine, was sie gemacht haben. Nee, wenn du musst dann Bitcoins an irgendjemanden senden.
Nice.
Das ist schon praktisch. Also es ist ja auch mehr so ein Proof of Concept-Ding gewesen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Write-up, wie jemand beschreibt, wie diese smarte Kaffeemaschine dazu missbraucht werden kann, dich dazu zu zwingen, was zu tun, was du vielleicht nicht möchtest. Das ist quasi die News gewesen. Eine Miele-Kaffeemaschine. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, oder? Aber negative Werbung ist keine Werbung, oder? Alles ist Werbung.
Ja. Ist mir egal, solange wir Geld dafür bekommen.
Ja. Geld bitte auf dieses Konto.
Also hier,
Bitcoins bitte an dieses Bitcoin-Konto. Ja,
Bitcoins. Überweisen Sie die Bitcoins jetzt auf,
auf folgendes
nachfolgende Konto.
Hat übrigens auch, das Witzige ist quasi, das ist auch, auch wieder so gebaut worden, dass du so ein ESP8266 drin hast, das ist ja quasi dieser Universal Wi-Fi-Chip, der die Zukunft ist, was ich ja schon immer wieder sage, und die Vergangenheit, weil es ihn ja schon seit, weiß nicht, 5 Jahren oder so gibt. Aber die machen dazu immer noch mehr Chips, die es alle nicht braucht. Die brauchst einfach nur diesen ESP, hätten sie es mal anders gemacht. Weil dann hättest du ein ganz anderes Problem. Nämlich folgendes, oder? ESP32 Bypass Encrypted Secure Boot. So, quasi die nächste News dazu. Diese ESP-Chips sind schon eine coole Sache. Du hast verschiedene Versionen. Du hast ein ESP8266, was die ältere Version ist, die keine Art von Schutz überhaupt hat. Und also von Schutz von dem Flash-Speicher, also von deiner Firmware. Dann hast du den ESP32, wo du theoretisch quasi Firmware drauf tun kannst, die geschützt ist. Also so ein bisschen so wie so ein Protected Storage. Ja. Und stellt sich heraus, dass dieser Encrypted Secure Boot nicht so secure ist, wie man denn sich hätte wünschen können. Ich habe hier verlinkt ein Write-up, der beschreibt, wie man mittels Fault Injection, also es gibt ja quasi dieses verschiedene Arten von Angriffen auf deinen Boot, und einer davon ist halt auch Fault Injection, und Fault Injection ist an der Stelle quasi das Senden von Kommandos zu einem Zeitpunkt, wo der Bootloader quasi noch andere Dinge zu tun hat. Also es ist nicht, dass du quasi die Spannung änderst, sondern dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt Sachen schickst, die der Bootloader gegebenenfalls anders auffasst, als er sollte. Das Ganze ist hier in dem Blogpost beschrieben. Ist sehr, sehr schön zusammengeschrieben. Da wird auch der Unterschied zwischen den verschiedenen Injection-Methoden beschrieben. Und hier, das eine ist quasi dieses Glitching mit Spannung, und das andere ist quasi die Fault Injection zu so frühen Phasen des Bootes. Genau, haben wir die Sachen auch durch. Mal ein bisschen schneller noch was.
Kann man da was dagegen
das erste
machen? Nicht? Das ist einfach kaputt.
Du kannst,
keinen Secure-Boot.
Ja,
fertig.
Ja, also, ja, eigentlich schon. Also,
eigentlich
das Problem
kaputt.
Ist quasi, ja, es gab, beziehungsweise es gibt verschiedene Silicon-Revisions von dem ESP32. Mhm. Es gibt Revision 0, Revision 1. Mhm. Die sind beide quasi anfällig dagegen. Da hast du keine Möglichkeit, das irgendwie zu disablen. Dieses Bootloader-Feature am Anfang. Aber es gibt den ESP32V3, der quasi die neue Silicon Revision hat, und der hat die Möglichkeit, den UART-Bootloader zu disablen, um diesen Angriff zu mitigaten. Aber dafür musst du halt eine neue Hardware-Revision kaufen. Das heißt, es ist quasi hardware-mäßig.
Du musst neue Hardware haben, damit es gefixt ist, und sonst hat es.
Genau, aber das ist eigentlich auch nicht so das Problem für Leute, die sich zu Hause so ein ESP kaufen, sondern das ist eher ein Problem für so Firmen, die den ESP nutzen, um da quasi ihren super kritischen Code drauf zu tun, oder Code, der gegebenenfalls, oder Firmware, die gegebenenfalls nicht in andere Leute Hände kommen sollte. Mhm. Deswegen ist es, ja, dadurch, dass es den ESP32 auch noch nicht so richtig lange gibt, kann man natürlich hoffen, dass da nicht so viele Firmen drauf gesetzt haben, beziehungsweise dass die Firmen jetzt die Möglichkeiten haben, die Hardware zu tauschen, die neue Silicon Revision zu verwenden und dann quasi dieses Problem zu mitigaten. Ja, Genau, was ist das? Nächstes, noch mehr Boot-Sachen. Und zwar, es wurde der erste Custom-Made UEFI, das erste Custom-Made UEFI Boot-Kit gefunden. In the wild. UEFI, dein Bootloader von einem quasi der, ja, der deinen Computer bootet. Damals BIOS, heute halt UEFI. Und UEFI hat halt eine ganze Menge Möglichkeiten. Ja, gibt dir eine ganze Menge Möglichkeiten. Unter anderem gibt es halt auch die Möglichkeit dort, wenn quasi dein UEFI Bootloader gewisse Probleme hat, dass man dort dann halt auch Code persistieren kann, der eine ganze Menge an Säuberungsmaßnahmen überlebt. Ja. Unter anderem halt auch, wenn du deine Festplatte quasi komplett löschst, dann würde auch diese Malware, die entsprechend diese Säuberungsaktion überleben.
Das ja. gar nicht mal so gut. Was kommt als nächstes? Diese Virenscanner für dein UEFI oder
genau.
UEFI den Virenscanner, ja. Dein Antiviren-Ding auf dem UEFI installieren?
Ja, dass der quasi gegen diese Viren im UEFI schon vorne am Anfang kämpft, ja. Das ist, glaube ich, der nächste logische Schritt. Und da werden Leute mit viel Geld verdienen, nachdem wir es jetzt quasi schon gecallt haben. Vielleicht sollten wir John McAfee Bescheid sagen.
Ja.
Aber ich habe gehört, der wird damit ja gar nichts mehr zu tun haben.
Der macht gar nichts mehr mit dem Computer.
Worst
macht
Piece of Software.
Ja. Das ist schon ein bisschen doof, dass das halt jetzt so ein richtiger Computer ist. Das kann man halt richtige Computer-Dinge damit machen.
Mhm.
Hat vor uns auch ein paar Nachteile.
Ein paar, ja, genau. Also man kann natürlich da auch bestimmte zusätzliche zusätzlichen Schutz mit einfließen lassen. Zum Beispiel jetzt quasi noch ein spezielles TPM, Trusted Platform Module, was dein UEFI noch schützt, was es dann nochmal signiert. Aber ja, dadurch, dass man da halt relativ viele Möglichkeiten hat, das noch entsprechend an den Schnittstellen zu anzugreifen, ist natürlich schwierig. Oder schwieriger. So. Okay, noch das letzte. Fuck, ich habe noch so viel. Wie kann das sein?
Weiß ich nicht. Wir haben schon lange nicht mehr Sendung.
Ich habe die alle gemacht. Nächstes Mal muss ich die mehr so streuen. Das ist nicht gut.
Ja. Sonst redest du die ganze Zeit und wir haben nichts zu sagen.
Richtig.
Wir haben keine Ahnung, wir können nur sagen, Computer sind kaputt.
Klingt schlimm.
Kaputt. Update.
Skynet. Oder nicht updaten.
Neue IoT-Sachen kaufen, wegwerfen. Das sind ja nur die Möglichkeiten, die man hat.
Ja. Aber ich habe meinen DHCP-Server gefixt. Ich hatte tatsächlich die Firewall so zugedreht, dass die Anfragen nicht mehr ankamen.
Ah, das ist der Trick. Ja. So schützt irgendwie sich vor seinen eigenen Anfragen.
Genau, schütze mich selber vor meinen eigenen DHCP-Anfragen. Ja, aber es ist, ja, ich muss nochmal drüber gehen. Also ich habe es jetzt aufgemacht, er hat jetzt eine IP-Adresse gekriegt, aber es ist jetzt wieder zu weit offen. Also ich muss da nochmal ran.
Oh.
Es ist mir nicht.
Hast du das jetzt gesagt? Nicht, dass jetzt die Hacker kommen, weil die unseren Podcast hören. Oh. Und dann wissen, der Ingo hat seine Firewall zu weit aufgedreht.
Ja. Aber, ja, wird schon. Jetzt muss ich aber noch bei Cloudflare rein und nochmal gucken, warum die Verbindung jetzt irgendwie nicht tut. Aber wir sind dran. Also ich nehme an, dass beim nächsten Mal wieder die Kommentare tun. Gut, jetzt kann ich euch auch wieder besser
zuhören. Ich nehme an.
Ja,
wir wissen es auch nicht. Wir lassen uns da selber überraschen.
Ja, das ist halt das Problem, wenn man sein Zeug selber hostet, ne?
Ja, nicht selber hosten, alles as a Service, dann hat man keine Probleme mehr.
Ja. Nur klar. Noch ESPs irgendwo verstreuen in der Gegend und einfach irgendwas drauf tun und alles als Cloud benutzen.
Ja, yep, genau. Apropos Cloud, RSS-Reader. Das ist ja so ein Thema wie Messenger eigentlich. Ja?
Das hast aber auch nur du das Thema, oder?
Wie was? Habt ihr keine, lest ihr keine RSS?
Doch, aber
wie bekommt ihr denn eure E-Mails? Ja, was benutzt
in
ihr
der
denn
Cloud? Da?
Nextcloud.
Feedly. Nextcloud, Ingo benutzt du Nextcloud?
Ja.
Als was? RSS-Reader oder was?
Als RSS-Reader. Kannst du nehmen. Ja. Also ich sage nicht, dass ich das oft mache, weil ich lese tatsächlich, ich habe aufgehört, RSS-Feeds zu abonnieren. Es war mir nichts mehr. Ich brotte es nicht.
Wie kriegst du denn deine Nachrichten?
Ja, das nennt sich heutzutage Twitter. Und es scrollt an dir vorbei und entweder liest es oder liest es nicht. Wenn es nicht liest, war es nicht wichtig genug. Und deswegen lade ich euch ja alle 2, 3, 4 Wochen hier ein, damit ihr mir erzählt.
Warte. Diese Schlussfolgerung ist so nicht korrekt sein. Doch. So, ja, es ist wichtig oder nicht und deswegen lade ich euch nochmal ein, weil ich habe es ja nicht gelesen und ich kann es nicht einschätzen.
Ja, es ist total super. Also jeder, ihr solltet alle eure RSS-Reader abschaffen und jeder einen eigenen Podcast machen, in dem ihr euch Leute einladet, die dann euch
RSS-Reader haben, damit sie euch erzählen können, was denn in der Welt passiert ist.
Ja, das ist doch super.
Ja,
nee, also ich habe das abgeschafft. Ich scrolle durch Twitter und Mastodon und reicht. Und wichtige News finden den Weg zu mir. Ich bin da. Ja.
Ja, so, okay. Ist was passiert in den letzten Wochen? Nee, keine Ahnung. Ich habe nichts mitbekommen.
Genau.
Das erklärt einiges.
Aber ich meine, ich kriege ja auch unwichtige News mit. Also ich meine, dieses Penis.
Ja, du kriegst
Ding,
nur unwichtige
ich,
News
hätte
mit.
Hätte ich das auch nicht gebraucht, aber gut. Okay. Wenn
Ingo, ich glaube, unsere Kommentarfunktion funktioniert immer noch nicht.
In irgendeinem RSS-Feeder steckte dieses Penis-Käfig-Problem, dann ist das halt so. Gut. Ja, was?
Also hier sagt, der sagt immer noch Bad Gateway, du hast es
ja,
nicht
ja,
repariert.
Ich weiß. Ich weiß, ich müsste mich jetzt mal bei den Cloudflare einloggen. Aber das Passwort, das, ich habe dem Felix das geschickt, das war so kompliziert, das weiß ich doch nicht auswendig.
Soll ich dir das wieder zurückschicken? Auch, das ist auch schon wieder so ein, das ist auch schon wieder so eine Schlussfolgerung, der kann ich nicht folgen. So, das Passwort war so kompliziert, ich habe es dem Felix geschickt und jetzt ist es weg. Keine Ahnung, ich habe ihm das in einen Postbrief reingesteckt und ihm das geschickt. Und was das da war, weiß ich ja nicht, das ist ja in dem Brief drin.
Ja, genau so. Ja, oder so
genau so funktioniert es mit den Passwörtern. Und so kann es auch nicht passieren, dass man Passwörter zweimal benutzt. Man steckt den Brief rein und schickt ihn los.
Ja, was ist Begriff? So funktioniert es.
Nein,
das ist dann auch immer
so funktioniert es ja auch, nicht. Heißt ja nicht umsonst einmal Passwort. Du machst es einmal in den Brief rein.
Ja. Ich habe jetzt Angst, also, ich habe den Rechner neu eingerichtet, wenn ich jetzt anfange, hier Sachen zu installieren, während wir reden, ich weiß nicht, ob das gut geht.
Nein, das geht natürlich nicht gut.
Lasse das lieber, ich habe mein Passwort safe in KeePass, aber ich müsste jetzt KeePass installieren, um da ranzukommen.
Mach doch nix, shell-p KeePass.
Ja, nee. Kann ich machen, bringt mir nichts, sagt der Command and Found.
Dann machst du, installierst du erstmal nix.
Ja, genau. Genau so mache ich das jetzt. Ich rede mit euch und installiere nichts. Weiter im
und dann wird's
ja. Jetzt, was ja, ist mit deinem RSS-Reader? Wir sind irgendwie abgeschwiffen mal wieder.
Was? Achso, ja, RSS-Reader. Und zwar, ich benutze TiddyRSS. TTRSS, sorry. Tiny RSS. Und das ist halt so ein Stück PHP-Grippe-Software aus den letzten Jahrtausend oder so.
Warum?
Hast du nicht gerade, heraus?
Also, ja. muss ich dich jetzt trotzdem nochmal unterbrechen? Hast du nicht gerade gesagt, alles in die Clouds, voll doof, selber hosten und so? Und dann kommst du so, ja, ich benutze dieses
PHP-Grippe-Scheiße.
Okay.
Ich hoste das selber natürlich. Ich habe meine eigene Cloud mit TiddyRSS.
Naja. Das hast du davon.
Ja, das habe ich davon, genau. Also wenn du Sachen selber hostest, dann hast du quasi immer alle Probleme von den ganzen Software, die du benutzt. Mhm. Und entsprechend gibt es hier bei TTRSS, gab es bis August 2020 verschiedenste Schwachstellen in dem PHP-Cancer-Code von vor 10 Jahren oder 20 Jahren, wo der halt mal geschrieben wurde. Wurden jetzt alle repariert. Es gibt hier ein Write-up von den Schwachstellen und wie die ausgenutzt werden können und was es quasi für Probleme für dich macht. Das heißt, updaten.
Aber voll gut.
TDSS updaten.
Dann ist es jetzt die nächsten 20 Jahre sicher, oder?
Yep.
Ja,
dann genau, darf sich halt nicht wieder jemand angucken. Das ist wichtig, quasi. Weil ich glaube, wenn du nochmal drauf guckst, dann findest du noch mehr. Deswegen habe ich nicht nochmal drauf.
Natürlich doof, ja.
aber.
Ja, genau. Aber das ist halt wie mit diesem Nextcloud. Das ist quasi auch so ein Stück, ja. Wenn du es nicht anguckst, dann ist ganz. Und sobald du drauf guckst, kaputt.
Ja.
Was haben wir hier noch?
Exchange.
Genau, diese Exchange-Lücke. Wir hatten das da reingeschoben. Ja. Ich habe es nur von oben nach unten gezogen. Ja. Und zwar.
Was?
Gibt es Leute, die Exchange.
Warum? Da muss ich dann auch fragen, warum?
Ja, so viele. Also ich arbeite ja auch mit Leuten zusammen, die sowas einsetzen.
Also das
und ja, weil die wissen es nicht besser. Oder das Management hat es entschieden und sie müssen es machen. Es gibt Leute, die tun das. Und die machen dann auch immer, und dann geht es immer um Updaten von dem. Erstens kostet das scheiß viel und zweitens weiß keiner, wie es geht. Habe ich so das Gefühl. Es setzen einfach viele, viele, viele Leute und viel mehr, als mir das lieb ist, setzen dieses Exchange ein. Ich kenne viele, die das machen. Okay, ich schäme mich für die Leute.
Jetzt hast du uns ins Gewissen geredet
genau,
und jetzt?
Ja. Nee, kann ich dir dazu nicht sagen. Ist kaputt, ne? Oder es war zwischendurch kaputt und ist immer noch kaputt.
Genau, also es ist hier, es gibt eine CVE 2020 0688, das heißt, muss irgendwann Anfang des Jahres quasi rausgekommen sein, beziehungsweise die Schwachstelle reported worden sein. Es gibt dafür auch nicerweise schon bei Packet Storm gibt es schon eine Remote Execution Exploit, das heißt, kannst du quasi direkt doppelklicken.
Ja. Nice.
Das ist sehr nice, auf jeden Fall. Und funktioniert für Microsoft Exchange 2019, beziehungsweise hier, Version Microsoft Exchange Server 2010 SP3 and up to 2019 CU4. Das heißt, es ist relativ weit gefächert, würde ich es jetzt nennen. Das heißt, du musstest irgendwann Anfang bis Mitte des Jahres dich entschieden haben, deinen Microsoft Exchange Server zu updaten. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann bist du quasi anfällig gegen diese Schwachstelle, wo es einen Public Exploit gibt, den du doppelklicken kannst.
Tja.
Und das ist natürlich blöd.
Tja. Das ist schon, also das ist erstens ein bisschen traurig, dass du dann so einen Exchange betreibst und dann wirst du auch noch gehackt. Das macht es irgendwie nicht besser.
Das ist einfach doppelt
traurig. Vielleicht ist derjenige,
der
das eingeführt hat, auch schon längst nicht mehr im Unternehmen und keiner weiß, dass diese dreckige Kiste irgendwie die ganzen E-Mails macht.
Oh no, sie macht Exchange.
Es kommt halt aus dem Internet. Die E-Mails kommen aus dem Internet.
Das hat bisher weißt immer funktioniert.
Ja, ist doch Cloud, oder? Wenn man sich nicht drum kümmert, ist Cloud. Das ist so einfach.
Ja,
es wird
ja
von unserem Cloud-Provider gemanagt.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja.
Doch, so funktioniert das.
Das ist natürlich blöd dann.
Tja.
Das BSI hat dann mit dem Zertbund hat quasi gesagt, das ist sehr problematisch und wir setzen jetzt die IT-Bedrohungslage auf 3/orange.
Tja.
Das heißt, die IT-Bedrohungslage ist geschäftskritisch. Massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs.
Kann man da nicht auch mit der DSGVO kommen und einfach mal alle irgendwie ein paar Millionen leichter machen und sagen, ihr seid zu doof, eure Software irgendwie auf dem aktuellen Stand zu halten? Ist jetzt auch ein paar Monate her. Also man müsste jetzt irgendwie, da sind ja, ich meine, weiß ich nicht, wenn ich mit einem Unternehmen jetzt eine Mail schreibe und die sind zu blöd, ihre Sache zu patchen und haben dann irgendwie alle meine Daten, das ist doch irgendwie, da muss man auch mal mit der DSGVO-Keule kommen können. Was soll denn das? Kann ja nicht sein. Ich finde, die müssen auch 35 Millionen zahlen. Jeder von diesem Unternehmen.
Jeder von den 40.000 Firmen,
genau,
oder was?
Ja.
Ich glaub, die untersten 35.000 von diesen Firmen sind quasi zusammen nicht 35 Millionen wert.
Ist egal. Dann zahlen sie.
Das ist egal, wir müssen es zahlen, jeder Einzelne. Und dann haben wir endlich unseren Schuldenberg abgebaut. Und ich will einfach jeder von den 35 Millionen Euro zahlen lassen.
Es geht so nicht.
Ingo hat das Problem.
Ich habe das Problem gelöst. Für alle.
Ja, die ganzen Schulden, die wir alle aufgenommen haben, die können wir jetzt einfach abzahlen, indem wir die ganzen Firmen mit Exchange verlächen lassen.
Ich hab irgendwie nicht ganz zugehört. Was will der Ingo bauen? Nochmal ein BR? Ein zweiten? Mit dem ganzen Geld? Oder was war der Plan?
Ich glaube, der will aus komplett Deutschland BR machen mit dem ganzen Geld. Oder will er vielleicht Stuttgart 21 fertig bauen mit dem Geld? Ja.
Aber wie war das? Stuttgart erhöhen lieber um ein paar Meter als Tunnel buddeln, egal. Ja, schön. Wird fertig.
Gut.
Alles wird gut.
Schön. Genau, das heißt, wir rufen hier unseren Datenschutzbeauftragten an und sagen, entschuldigen Sie, wir haben hier diese 40.000 deutschen Unternehmen, die haben alle Exchange benutzt und dafür sollen die jetzt blechen. 35 Millionen für jeden von jedem. Okay, cool. Nice, wir haben die Lösung einfach.
Lösung
genau, haben wir auch eine Lösung für die Antitron-Pistole?
Nee, wir haben eine Lösung für den BER. Ah. Das Erste, was passieren wird auf diesem BER, da werden ja keine Flugzeuge fliegen, da werden aber Drohnen fliegen. Und dann müssen die den ganzen Flugbetrieb einstellen. Was das bedeutet, ja? Dass keine Flugzeuge fliegen können. Zum Glück haben wir die Antidrohnenpistole.
Mhm.
Und diese Antidrohnenpistole ist...
Ist die Wasser, oder?
Das Ding ist quasi, du kannst sie so privat nicht kaufen. Aber wenn du ein Flughafen bist, ja, also zum Beispiel wie der BER, dann kannst du dir so eine Antidrohnenpistole kaufen. Yeah. Und mit dieser Antidrohnenpistole kannst du die Drohnen, wenn die über deinen Flughafen fliegen, kannst du die so abschießen, also abschießen in Anführungszeichen, mit Jammer, also quasi wie eine Art gerichteter Jammer, kannst du die Drohnen dann quasi dazu bringen, dass sie keinen Empfang mehr haben und nicht mehr von ihrem Empfangsteil erreicht werden können, und dann müssten die Drohnen entweder fliegen die quasi notwendigerweise nach unten, einfach auf den Boden, oder die fliegen halt wieder zurück. Und so kannst du deinen Flughafen beschützen vor den ganzen Drohnen, die jetzt kommen, weil man ja nichts anderes auf dem Flughafen gerade machen kann.
Jeder will mal gucken.
Toll.
Also jeder fliegt mal mit seiner Drohne rüber und guckt mal, ob der Flughafen wirklich fertig ist.
Genau, weil keiner glaubt es. Aber zum Glück gibt es diese Antidrohnenpistole, um deine Drohnen davon abzuhalten.
Sehr schön.
Habe ich jetzt quasi, sieht auf jeden Fall nice aus, da kann man nichts sagen. Sieht super futuristisch und alles aus. Es hat zwei Modi, einmal den Streumodus, also ein bisschen so wie eine Shotgun. Und das andere ist der zielgerichtete Sniper-Modus. Und damit kannst du dann die Drohnen abschießen. Wie gesagt, funktioniert ein bisschen wie so ein GPS-Jammer, nur halt auf den Frequenzen 2,4 GHz oder wo auch immer die dann entsprechend senden. Und ja. Läuft.
Ja. Ist natürlich schade, dass man die sich nicht kaufen kann, aber
ja, genau.
Bestimmt ein lustiges Spielzeug.
Ja, also das Ding ist quasi, dadurch, dass sie so gerichtet ist, kannst du die halt auch auf den Flughafen verwenden, weil du das halt, du musst halt damit zielen und nicht so wie so ein Standard-GPS-Jammer, der halt alles jammt, sondern der jammt halt wirklich nur die Drohne. Das ist schon cool. Sieht auch, wie gesagt, sieht auch sehr nice aus. Eigentlich habe ich nur deswegen gepickt. Sieht einfach so super futuristisch aus.
Okay.
Ja, was haben wir da noch? Passend zu Drohnen, weil wir es ja davor angesprochen haben. Amazon, ich habe erst gedacht, das ist so ein 1. April-Ding, ja, weil es sieht einfach so weird aus. Und auch die Idee ist einfach so bescheuert. Amazon zeigt Überwachungsdrohne fürs Wohnzimmer.
Was?
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und zwar, so eine Drohne sieht ein bisschen aus wie.
Sieht aus wie ein Kühlschrankelement oder sowas.
Ja, oder fliegender Lüfter oder so. Sowas vielleicht. So ein Dyson-Lüfter, der halt rumfliegt um die Luft.
WTF.
Nein, das ist eine Überwachungsdrohne.
Ah. Kann die mir auch Essen und Trinken bringen? Oder ich meine, was soll das? Das ist aus,
hätte
man ein Tablett oben drauf und es kommt dann angeflogen.
Ich glaube, da kannst du nicht mehr fliegen.
Ja,
Was du damit machst, ist, du findest raus, wer deine Kekse die ganze Zeit weg isst.
Das weiß ich auch so, die Kinder.
Aber es ist so
ja, natürlich weiß es das auch so.
Und diese Drohne ist einfach so auffällig und laut. Das ist totaler Quatsch.
Okay,
genau.
Nee, brauchen wir nicht. Aber
also es gibt dieses Video und der Use Case, der schließt sich mir nicht. ganz ehrlich.
Das wollte halt jemand haben.
Also die sagen, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum die Leute es kaufen werden. Du kaufst quasi die Drohne, weil du damit wie so ein Spielzeug halt in deinem Wohnzimmer rumfliegen kannst und kannst halt filmen. Ja, also wie quasi eine anständige Drohne, nur in Kacke und zu Hause. Der Haupt-Use-Case ist aber wohl, dass du bist nicht zu Hause. Dann bricht jemand bei dir ein und deine Home-Automation merkt es.
Schickt eine Drohne statt, los.
Dass sie einfach einen Alarm anmacht. Nein, du kriegst dann eine Notification auf dein Handy oder so und sagst so, übrigens, hier bricht gerade jemand ein. Und dann kannst du diese Drohne losfliegen lassen und den Einbrecher suchen.
Ja, und der Einbrecher und haut die einfach nieder, die Drohne, und das ist
egal. Aufhören! Du machst es kaputt. Nein, wenn du das Video gesehen hast, dann läuft was passiert. Ja. Der Eingreifer, der erschreckt sich so toll und dann geht er wieder aus der Wohnung raus. Das wird passieren.
Gut, also.
Ja, genau so. Und dann hast du nämlich ein 1080p-Video von dem Einbrecher, wie er aber wieder rausgeht, weil er so überwältigt von deiner.
Das ist einfach so laut, da will er einfach nichts klauen.
So, oh nee, hier
ist so laut hier, ich geh wieder.
Nee, aber dieser Fall, dass quasi jemand, der in dein Haus einbricht, vielleicht auch zu Gewalt gegenüber.
Drohnen!
Drohnen!
Gewalt gegenüber Drohnen!
machen können. Ich weiß nicht, ob sie so weit gedacht haben oder.
Nein.
So. Oder ob die.
Das
also.
Geht nicht. Das ist verboten.
Nee, die Sache ist halt auch okay. Quasi deine Automatisierung, die muss merken, dass quasi jemand einbricht. Aber wenn die das macht, warum macht ihr dann nicht irgendwie eine laute Sirene oder so an oder ruft die Polizei oder was, keine Ahnung, was sinnvoll ist, aber noch nicht, dass ihr eine Notification auf dein Handy schickt, damit du dir mit der Drohne jagen kannst. Ich meine, das ist so, so dumm, echt.
Nee, weißt du, damit rechnen die Diebe ja, weißt du, dass da eine Sirene angeht. Da stören die sich schon nicht mehr. Aber wenn da plötzlich eine Drohne angeflogen kommt, da sind die halt beeindruckt. Also du musst ja auch aufrüsten.
Oh, ja, die nehmen wir auch mit. Die ist nice.
Von dem her kann ich schon nachvollziehen. Doch, doch, ist gut.
Nee, also, keine Ahnung. Das ist halt einfach, das ist so, so wirr und so absurd einfach.
Nee, das ist total gut. Gut. Kommen wir zu Mimimi der Woche.
Mimimi. Ich dachte, ich hätte nicht rumzuheulen. Ich habe mich getäuscht.
Aber?
Ja, ich habe mich getäuscht. Das,
ja.
Und okay. Zwar habe ich festgestellt, mein Computer, mein Desktop-Computer, das ist halt langsam alt.
Nein.
Den habe ich irgendwie vor langer Zeit mal gebaut und bis jetzt irgendwie, das Linux läuft halt und irgendwie hier zum Audio aufzeichnen und so. Ist nicht so ein Problem. Ja, ich wollte wieder mal so ein bisschen Videozeug machen und da ist ein bisschen an die Grenze gekommen. Da habe ich mir gedacht, ja, es gibt ja jetzt diese tollen AMD-Prozessoren. Vielleicht will ich mir hier mal ein neues System zusammenstellen. Da habe ich gedacht, das ist ja jetzt die Zukunft und ich will mir hier so ein Mainboard mit so einem 10G-Interface holen, weil Zukunft. Ja, es gibt irgendwie, ich glaube, zwei Mainboards und die sind beide so im 300, 400 Euro-Bereich. Es gibt nicht wirklich Auswahl und es ist irgendwie so
ja, selbst
enttäuschend.
Selbst wenn du 10G nicht auf dem Mainboard hast, sondern es irgendwie per Karte reinstecken willst, ist es ja gleich, kommst du unter 100 Euro nicht weg. Von dem her also erstens ist die Auswahl enttäuschend, ich hatte auch mal geguckt, und zweitens ist es immer arschteuer gleich noch.
Ja, genau, und ich verstehe nicht ganz, warum es doch, ich dachte, Zukunft ist jetzt und nicht.
Ja.
Morgen. Morgen ist die Zukunft leider.
Ich fühle mit dir. Also ich hatte auch vor einem halben Jahr oder so mal geguckt und habe mich ja dann, hat's glaube ich gesagt, dass ich mir so eine 10G-Karte geholt hatte, so eine Asus, irgendwas hatte ich mal verlinkt, kann ich auch nochmal raussuchen. Und die kostet auch 100 Euro und hatte mich dann dagegen entschieden, erstmal ein neues Mainboard und neue CPU und alles zu kaufen. Und das erstmal mit einer einfachen PCI-Express-Karte zu machen. Aber
ja,
die Auswahl ist echt enttäuschend. Also es gibt nichts. Oder wenn, dann ist arschteuer. Und die anderen Features, die man so haben möchte, sind auch nicht dabei. Es war irgendwie traurig.
Ja, ich glaube so die für, wenn du so NAS bauen willst, das geht mittlerweile. Da bekommst du die Dinge auch mit 10G drauf. Aber für so ein, ich möchte hier so ein Desktop-System bauen, das irgendwie anscheinend, weiß ich nicht, will das noch niemand oder? Ja.
Also was so langsam kommt, ist, was du tatsächlich ab und zu siehst, ist so 2,5G. Mhm. Finde ich ja auch schon ganz interessant, aber da habe ich ja, da kann ich jetzt bei Mimi anschließen, ich habe zwar einen Switch, der kann 10G, aber der kann halt die Zwischenschritte nicht. Und ich habe mir, hatte mir so ein USB-Ding nie gekauft, was halt 2,5 und ich glaube eventuell sogar 5 auch kann, aber mein Switch kann das halt nicht. Das ist so traurig, dass das alles so kompliziert ist. Der kann 10G, aber der kann halt nicht NBASE-T oder wie sie es nennen, also die Zwischendinger.
Ja, ja, das ist gar nicht mal so gut.
Jetzt müsste ich mir in den SFP-Port, SFP-Plus-Port, ein Modul reinstecken, was die Zwischenschritte auch könnte. Gibt's. Ja, habe ich mir jetzt aber noch nicht gekauft, habe ich noch nicht experimentiert mit. Und ja, mal schauen. Aber es ist leider sehr weit unten auf meiner Prioritätenliste, von dem her. Ja. Weiß nicht, wann ich dazu komme. Aber ich kann mit dem voll mitfühlen. Ich würde da auch gern weiterkommen. Da hat man schon 10G-Switch und meine 10G-Karte. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt irgendwie den Laptop nur mit reinbringen. Und dann kommt immer irgendwas. Und neuen Rechner aufbauen ist auch gerade zeitlich nicht drin. Und Mainboards gibt es nicht, die das Richtige tun. Das ist alles traurig.
Also ja, ich wäre jetzt sogar bereit gewesen, hier irgendwie auch ein bisschen mehr für ein Mainboard auszugeben, dass das halt dann gleich drauf hat, aber irgendwie, ja, halt nicht. Irgendwie, ja, es gibt halt keine Auswahl, es ist halt echt traurig. Ja.
Das, lass uns zusammen heulen.
Und das mit, ja, das mit, so wird das halt natürlich auch nichts mit 10G, das, ja.
Goodie. Oder nicht? Lesefu.
Ja, nicht gut. Kommen wir zu schönen Sachen.
Ja.
Jemand hat gelesen.
YubiKeys.
Ich habe zwei Sachen anscheinend. Und ihr?
Nix. Ich kann nicht lesen.
Okay, also wer kennt es nicht? Du hast ein YubiKey.
Mhm.
Ja. Und du musst, damit der YubiKey quasi sein magisches One-Time-Passwort aktiviert, musst du ihn drücken.
Mhm.
Ja. Das Problem ist, dieser Knopf ist sehr klein. Wie wär's, wenn du einen digitalen Knopf Finger hättest, der diesen Knopf drücken kann für dich? Wäre das nicht wunderbar? Wenn du sagst jetzt nein, dann solltest du trotzdem diesen Artikel lesen. Der beschreibt wunderbar, wie jemand quasi sich voll die Mühe gemacht hat, einen Finger zu malen, zu designen, beziehungsweise zu 3D zu printen und den mit einem Motor zu quasi drücken zu können und das zusammen mit einem ESP8266, um es dann auch im Internet machen zu können. Toll, oder?
Verrückt. Was ich mich frage, dieser Mini-Ding, der hat so wirklich so einen Knopf, den man drücken muss? Oder?
Ja.
Weil
ja,
den größeren ist es doch so ein kapazitives
so ein
Dingsi, was du.
Ja, das ist bei dem, ich weiß nicht genau, was bei dem auch so ist, aber man könnte es dann natürlich auch entsprechend so designen, dass du da den ein Kabel durchlegst durch den Finger, aber ich glaube, es muss bei dem jetzt gerade nicht machen, bei diesem Mini-Ding. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch nicht genau mehr angeschaut. Es sieht jetzt aus wie so ein Kapazitiver, aber es funktioniert wohl, wie er es gemacht hat. Vielleicht ist es auch aus Silikon gemoldet oder so.
Verrückt. Ja, ich meine, wenn es für ihn funktioniert, ist eine gute Sache. Und wenn es schon immer mal Finger drücken will für 3D-Drucken, ja, genau, will, für was auch immer.
Genau, wenn du den Finger fingern möchtest, ja, das ist toll.
Was? Zum Glück ist
nichts. Ich bin schon bei CPUs.
Ich glaube,
okay, alles klar, gehen wir weiter.
Was?
Ich glaube,
was?
Ich glaube, den Knopf musst du irgendwie richtig so reindrücken, aber Sieht zumindest ja. für mich irgendwie ein bisschen so aus. Weil sonst, wenn das auch so kapazitiv ist, kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen, wie du da mit deinem Plastikding dagegen
drückst. Ja, da kannst du natürlich einfach
nichts.
Ja, dann könntest das, du könntest natürlich dann mit so einem Grounding-Cable das quasi so schon machen.
Gut. Ja.
Also wenn du quasi ein Kabel nach vorne legst und das dann an deinen Ground legst.
Ja. Wer weiß schon.
Genau, das nächste ist ein Write-up zu Linux Hot Plug CPU and Disable CPU Cores at Runtime. Ich weiß nicht, ob ich das jemals brauchen werde, aber wir hatten es irgendwann mal mit diesen Riesencomputer-Teilen von IBM. Den,
Mainframes?
Mainframes, genau. Mhm. Yep, Mainframes. Und stellt sich heraus, Linux kann auch ein Mainframe sein. Also das kannst du auf jeden Fall die CPU-Cores deaktivieren, wenn du das möchtest. Bis auf CPU 0, der ist sehr speziell, den kannst du nicht einfach deaktivieren. Aber alle anderen schon. Und wenn du jetzt quasi so zwei CPU-Cores hast und dann quasi den zweiten hotpluggen willst, ich weiß auch nicht genau, ob das, also wie viele Mainboards das wirklich unterstützen, dass du das hotplug-mäßig machst. Ohne dass dann quasi alles explodiert. Aber prinzipiell funktioniert das wohl.
Ich glaube, prinzipiell funktioniert das auch bei ganz vielen Mainboards einfach. Würde ich jetzt mal dass so du annehmen. Wenn
du einen zweiten CPU-Core komplett rausnimmst,
ja, wenn du laufenden so,
Betrieb.
Wenn du so zwei Sockets hast, ich könnte mir schon vorstellen, dass du da den einfach reindrückst und dann bekommt er halt Strom und dann geht er an und dann, wenn die Software das halt damit klarkommt, dass da plötzlich mehr CPU ist. Also, weiß ich.
Ja, das Ding ist ja auch.
Habe ich jetzt quasi, auch nie probiert, also, wüsste ich auch nicht warum, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das einfach so funktioniert.
Ja, die Sache ist quasi, wenn du einen zweiten CPU in deinen Socket reinmachst, muss es dann wirklich der identisch sein und kann das auch einen anderen reinmachen, während dein System läuft? Ich glaube ja nicht. Aber das müsste man ausprobieren. Ich glaube auch, dass die meistens nicht so unterstützen, wie du zum Beispiel bei SATA was hotpluggen kannst. Da gibt es ja auch quasi Mainboards, die das unterstützen müssen. Es ist ja nicht so, dass das immer alle können.
Ja.
Aber in vielen Fällen geht es natürlich, aber das vielleicht ist hier auch so. Vielleicht können das einfach ganz viele.
Ja, also die Frage ist halt, wie viele Mainboards mit zwei CPU-Sockets gibt es überhaupt? Das ist halt schon irgendwie schon eher eine Nische. Darum.
Ja, das. Ja, vielleicht wenn du quasi immer ein Problem hast, dass dein siebter CPU-Core kaputt ist oder so. Und der siebte und achte, weil es mit Hyper-Threading halt die beiden sind. Kann man die deaktivieren. Also wenn ihr quasi genau das Problem habt, dann habt ihr jetzt genau die Lösung dafür gefunden.
Sehr gut. Dann.
So, was ist das hier?
Picks. Und zwar.
Wer macht die Picks
das, dann? Hier, Winning. A Song by Charlie Sheen. Das ist ein YouTube-Video.
Okay, ist das gut?
Ja, ist 9 Jahre alt. Das ist mir wieder eingefallen. Dass das existiert, habe ich gedacht. Das pick ich jetzt. Weil ich gedacht habe, ich habe keine Picks. Aber dann habe ich irgendwie Twitter aufgemacht, weil wir hier natürlich wieder ewig Pre-Show gemacht haben. Und dann habe ich diesen super Pick gefunden. Und zwar auf PC Gamer. Hier gibt es einen Bibliotheksangestellten, der angeblich für 1,3 Millionen Printer-Toner geklaut hat. Da hat er die ganzen 4 Cartridges hat er selber geklaut.
Das ist nicht in Ordnung. Diese Drucker sollten nicht so ungesichert rumstehen, dass da für Werte drin sind.
Ja.
Ja. Und dann, was hat er dann damit gemacht mit den ganzen Druckerpatronen, die auf dem Schwarzmarkt bei eBay verschärft oder
ja,
was?
Ja, der hat er auf eBay weiterverkauft.
nur halb geleerte Druckerpatrone.
Ne, ich nehme an, gar nicht geleert. Also er hat die einfach
direkt
bestellt, ja, und dann hat er sie halt weiterverkauft. Ja. Also er hat halt irgendwie
vielleicht hat er so direkt Dropshipping gemacht. So, ja, schicken sie nicht direkt, dann schicken sie nicht an die Typen. Der hat die schon bezahlt.
Ja, weiß ich nicht. Steht nicht so ganz, aber er hat irgendwie wohl für 1,5 Millionen hat er Toner gekauft und vermutlich hat er sich davon 1,3 Millionen für sich selber abgezweigt. Und irgendwie haben sie wohl ausgerechnet, so erwartet war irgendwo so für die 12 Jahre war irgendwie 150.000. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, ist irgendwie, irgendwie schon ein bisschen teuer und so.
Drucken ist zu teuer, wir schaffen die Drucker ab, haben sie sich gedacht. Das wäre die richtige.
Ja.
Haben sie nicht
gemacht. Dann hätten sie das Problem auch nicht, dann hätte auch hier kein Geld Druckerpatronen klauen können. Gut.
Dann weiter Retrace.
Genau, Retrace. Und zwar es gibt vielleicht kennt ihr S-Trace,
ja.
Quasi wenn man herausfinden will, was quasi dein Computer, was dein Programm macht und warum es dann irgendwo Stacktrace an irgendeiner Stelle oder warum es sagt, dass es nicht funktioniert und aber nicht sagt, warum. Dafür gibt es S-Trace und Retrace gibt dir die Möglichkeit, für verschiedene Syscalls dann bestimmte Dinge noch zusätzlich zu tun, beziehungsweise die zu überschreiben, bestimmte Aktionen dort dabei auszuführen. Zum Beispiel könntest du GetUID überschreiben, dass er immer UID 0 zurückgibt, also dass du ihm quasi vorgaukelst, dass er root ist. Oder dass du, wenn fopen nach einer bestimmten File eine bestimmte File öffnen will, aber die Datei ist da halt nicht, weil das halt ein komplett anderes System ist, dann könntest du mit Retrace das so umbiegen, dass er bei diesem Call dann halt sich entsprechend anders verhält. Das ist quasi so S-Trace mit der Möglichkeit noch einzugreifen, was passiert. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Du kannst zum Beispiel auch so Connects umbiegen. Wenn quasi ein Connect immer eine bestimmte IP-Adresse geht, dann kannst du kannst mit Retrace das so umbiegen, dass es halt auf einen andere IP-Adresse und anderen Port geht. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Klingt praktisch.
Wie gesagt, noch nicht selber ausprobiert. Noch gerade jetzt kein Use Case gehabt, aber so vom Feature-Set sah es auf jeden Fall ganz cool aus.
Okay.
Jo, das war quasi das. Also wenn ihr das braucht, dann, wie gesagt, hier gibt es wieder die Möglichkeit, das zu lösen. Was haben wir hier? Ah, genau, das nächste ist ein Pick von mir, weil es aufgefallen ist vor kurzem. Es gibt ein Repository vom Kumpel, vom Mick, der war auch schon einmal in der Sendung, der hat benutzt quasi diese neuen GitHub Actions, um dort quasi irgendwelche Aktionen zu machen, wenn ein neuer Commit kommt oder so. Es gibt halt auch die Möglichkeit natürlich, dass Bots auf bestimmte bestimmte Sachen von deinem Repository warten und schauen, dass dort sich was geupdatet hat, beziehungsweise wenn sich Dependencies geupdatet haben, dann können die halt auch automatisch als Pull-Request geöffnet werden. Und hier habe ich jetzt eine Sache verlinkt, wo dieses Nix-Update Repository ein Pull-Request von einem Bot gestellt bekommt. Dieses, der endet halt irgendwelche Dateien. Updated Dependencies und dann achtet quasi ein zweiter Bot darauf, beziehungsweise GitHub Actions achten darauf, dass alle Commits quasi sauber sind und dass die ganzen Checks durchgelaufen sind. Und wenn dem der Fall ist, dann wird automatisch dieser Pull Request gemerged. Und das heißt quasi, du hast hier quasi Bots, die miteinander reden und das Repository automatisch updaten. Und das ist quasi die Vorstufe von Skynet. Ja.
Okay.
Das ist schon, weil das Problem sonst ist ja immer, dass das Zeug ist irgendwie outdated und nicht so wirklich, weil du müsstest dann da hingehen von Hand und dir das irgendwie anschauen und so. Und wenn das Bots für dich machen, das schon. Also ich habe hier
schon
auch,
nice.
Ich habe hier auch so ein Docker-Image-Dingsy, wo es, da gibt es halt irgendwie so ein Bot, der das irgendwie schaut, ob es da das Ding, was im Docker-Image ist, irgendwie Hugo, der Static Site Generator. Und ich habe da mal so ein Jenkins-Dingsy gebraucht und da brauchst du halt irgendwie so komische Java-Dinge in deinem Docker-Ding. Ist irgendwie auch komisches, aber naja. Und das scrapt sich halt irgendwie den Release-Feed. Wenn es da ein neues Update gibt, dann macht er da einen neuen Commit drauf und dann baut das GitHub Actions und pusht das in die Docker Registry und fertig. Und das wird einfach getaggt und gemacht, ohne dass ich da jemals irgendwie was tue.
Weil
ja, genau. Also es gibt, genau, das, wie gesagt, das ist die Zukunft, dass die Bots sich einfach selber updaten die ganze Zeit.
Genau, weil warum solltest du das selber tun, wenn das der Bot für dich macht?
Ja, genau.
Ja, Arbeit abnehmen. Halt
ein bisschen aufpassen.
Lassen. Immer gut.
Also wie gesagt, ich fand es auf jeden Fall ganz cool, quasi komplette Pipeline voll mit Bots, die halt irgendwelche Bot-Dinge tun und am Ende hast du ein geupdated Repository, ohne dass sich drum kümmert hast.
Sehr schön. Ich habe auch noch einen kleinen Pick, hatten wir, glaube ich, schon mal. Portfolio Performance ist ein Open-Source-Programm, um, ja, also wenn man an der Börse Sachen tut, da alles rein zu dingsen und dann siehst du, wie viel Gewinn oder Verlust du so machst. Ist in Java geschrieben, aber kann diese ganzen Bank-PDFs von zigtausend Banken gefühlt einlesen. Also wenn man irgendwo ein Aktiendepot hat, kann man ja sich so diese Quartalsberichte und Kontoauszüge und sowas, kriegt man meist so ein PDF, kann man in diesem Ding importieren und dann kann der schon bestimmte Sachen einfach machen. Und dann sieht man, wie viel Geld man schon mit seinem Wertpapier so über viele Jahre gemacht hat. Und ich habe das jetzt mal tatsächlich alle PDFs runtergeladen von meiner Bank. Das war auch ein bisschen tricky, aber irgendjemand hat so ein auch so ein Bot geschrieben, so einen kleinen Automator, der hier den Chrome fernsteuert und dann immer auf die richtigen Button drückt, damit er diese ganzen PDFs nach und nach runterlädt.
Auch ein bisschen, naja.
Ja, aber
fragwürdig,
wieso?
Dass man das so machen muss.
Ja, es geht nicht anders. Das ist,
ja, ja,
es genau.
Scheiß ja, Verein,
aber
ey.
Das hat jemand gemacht, das war dann gar nicht so schlimm. Da musste man quasi nur sein Username, Passwort in dem Chrome-Fenster eingeben und danach ist der aber an die richtigen Stellen gegangen und hat die ganzen PDFs runtergeladen. Und dann musste ich die nur noch in Portfolio Performance importieren. Und jetzt sehe ich über die ganze Zeit, was ich so, wie viel Plus, Minus ich so gemacht habe mit den Aktien.
Ah, das ist schon nice. Also bei diesem Portfolio-Performance sieht man auch, das ist aktuell, weil die haben frische Screenshots reingemacht. Und da sieht man auch von 2020, seine Portfolio-Performance ist nicht so geil.
Ja. Ja, die ist auch, ja, bei mir nicht so geil.
Nee, das Weltportfolio sagt minus 28,8%. Aber seins nur minus 15. Hat er wohl in die richtigen Sachen gesetzt.
Ja, genau. Also ist auch in Deutschland, der das entwickelt, gibt ein Forum, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch ein deutschsprachiges Forum gibt, kann sogar sein. Ich habe es jetzt noch nicht lange benutzt, sondern erstmal alles reingetan und gut, da musst du ein paar Sachen korrigieren, weil du hast ja manchmal Aktiensplits oder sowas gehabt oder das eine Aktie gibt es nicht mehr, die heißt danach, wird umgebucht in irgendwas anderes und das musste ich erstmal so nachvollziehen. Das waren dann schon ein paar Stunden, die man reingesteckt hat, um diese Sachen zu korrigieren, aber jetzt habe ich ist auf einen Stand, wo man weiterarbeiten kann und wenn ich dann mal wieder die Zeit finde, mache ich da ein bisschen weiter und wer auch ein bisschen was mit Aktien macht und vielleicht mal so wissen will, ich meine gerade diese Dividenden, die gehen ja immer so ein bisschen unter, die berechnet man ja meistens gar nicht ein. Die gibt es halt übers Jahr und weiß ich nicht, dann kauft man sich mal was anderes Schönes davon oder man reinvestiert sie. Aber das in der Performance mit auftaucht, dann muss man es schon irgendwo mal sehen sozusagen als Graph und du kannst ja auch, weiß ich nicht, den DAX oder andere Werte als Maßgabe setzen und vergleichen, ob du besser oder schlechter warst, als hättest du nur auf den DAX gesetzt oder nur auf den Dow Jones oder was auch immer. Ja, ganz lustig.
Aber hätte Fahrradkette, ja, das ist ja gar nichts. So.
Oder ob du überhaupt sinnvoll investierst oder ob du die ganze Zeit nur Minus machst, dann kannst du nämlich das ganze Ding auch sein lassen und sagen, ja, gehst lieber arbeiten
ja,
oder spielst Lotto oder sowas, ist dann vielleicht sinnvoller als
oder du kaufst dir ein Mainboard.
Wenn du eine bessere Dividende hast, dann hast du aber auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Also ist auf jeden Fall ein nettes Open-Source-Programm. Könnt ihr mal euch angucken. Ich glaube, wir hatten es schon mal kurz erwähnt, weil
ganz bestimmt, oder?
Weil das ganz, ganz lustig ist. Okay. Ja, das war mein Pick,
okay.
Weil wie gesagt, habe ich mich doch nochmal mit beschäftigt. Und ansonsten.
Ich habe gedacht, du hast keine Zeit, aber für so einen Quatsch hast du
ja, das hat mich dann.
Mach mal lieber, dass unsere Kommentare wieder funktionieren, Ingo.
Also im DNS ist es mittlerweile angekommen. Ich weiß nicht, warum, warum unser Cloud-Gedöns noch rummeckert. Also die VM ist da, sie hat eine IP-Adresse, mein DNS löst die auch schon richtig auf. Keine Ahnung, was Cloudflare hat. Ist gerade aus, ja, nicht in meiner Hand, liegt nicht in meinem Machtbereich. Außer vielleicht bei Cloudflare so? Auf, hey, mach mal neu, du bist doof, zu drücken. Machen wir ein andermal. Also sollte eigentlich wieder gehen. Ich habe alles getan während dieser Sendung, um euch die Kommentare wieder zur Verfügung zu stellen.
Ihr könnt das natürlich immer Kommentare per
Facebook, Twitter schicken, Mastodon, oder ihr könnt auch auf GitHub gehen und da ein Issue aufmachen und sagen, ey Leute, ihr seid alle doof.
Was ja fair wäre, weil es ja die war.
Genau, ihr habt doch keine Ahnung. Lasst doch das mal den Podcasten. Macht doch mal was Sinnvolles mit eurem Leben. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen hier Klappe zu auf den Tod. Außer ihr habt.
Also hier der Nginx sagt, warte, sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Okay. Ja, weiß ich nicht.
Er sagt, faithfully yours, Nginx. Guck dir mal in der Nginx rein.
Das könnt ihr machen. Irgendjemand von euch hat doch den ISO aufgesetzt.
Hä, was? Wir können
der
gar
Felix
nichts.
Hat das gemacht, glaube ich.
Ich kann gar nichts.
Felix, guck mal, jetzt mach mal, das funktioniert.
Ich guck mal.
Ja, guck mal. Morgen.
Gott sei Dank gibt es nur einen Felix.
Morgen. Felix, ja. Guck mal.
Nie. Mach, die Kommentare sind sehr wichtig.
Kann ja die Maschine
nochmal
neu starten.
Mindestens die ersten 15 Minuten.
Vielleicht hilft es ja, die Maschine nochmal neu zu starten. Have you tried turning off and on again?
Versuch's einfach mal.
Ich starte jetzt einfach mal den Nginx neu. Restart Nginx, hat es geholfen.
Siehst du das in deinem...
Nein.
Ja, das hat geholfen.
Ja?
Ich glaube, das hat geholfen.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn. Zack, hat geholfen. Wie ich einfach gerochen habe. Gerochen. Ich rieche Probleme.
Ja, ja. Super. Wir haben die Kommentare gefixt. Es ist das Ende der Sendung. Sehr schön.
Direkt live gefixt. Das ist ja verrückt.
Hat auch nur 2 Stunden gedauert.
Ja, sonst wäre es eine kurze Sendung geworden. Wenn wir hier.
So oft, wie wir auf den Nginx wieder in den Kommentarfunktionen zurückgekommen sind.
Es zog sich wie ein roter Faden durch diese Sendung. Ist doch auch schön. Yep. Genau. Genau. Da können wir nochmal, ist auch ein Open Source Projekt, ISO, die Kommentare, die wir selber hosten. Aber ihr habt ja gelernt, selber hosten macht nur Stress. Gebt lieber anderen Leuten das Geld, aber gebt guten Leuten das Geld, weil...
Zum Beispiel dem Ingo?
Immer.
Dem Ingo.
Nee,
Ingo könnte man Geld geben, dann hostet er deinen Quatsch.
Genau, dann host ich euch euer ISO. Und ist halt manchmal kaputt über Wochen.
Aber wenn Ingo dafür Geld bekommt, dann hat er auch ein Incentive, das zu fixen. Lest das Kleingedruckte, bevor er was unterschreibt.
So, machen wir Schluss. Oder habt ihr noch was?
Ja.
Nee. Wenn es DHCP oder DNS-Probleme sind, dann hat der Ingo da keine Aktien drin.
Genau, da sage ich nur, ist ein DNS-Problem. Geh weiter.
Tja, und alle so, okay, na gut, das stimmt, ja.
Fair enough.
Gut. Also.
Ja, dann.
Ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Gerät.
Der Gerät.
Und bis zum nächsten Mal.
Oh fuck, ich musste irgendwo Ctrl-J drücken, aber ich hab's verpasst.
Wieso? Kannst du doch jetzt machen. Wenn wir Tschüss sagen.
Tschüss.
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 Ctrl-J.